herzlich willkommen zu unserem Podcast, der Daddel Podcast. Die besten Bits der 80er und 90er mit dem, jetzt muss ich dahin zeigen, mit dem Mario.
It's me, Mario. Und dem lieben Luigi auf der anderen Seite.
It's me, Luigi.
Macht er auch It's me?
Nein, macht er nicht.
Der macht nämlich gar nichts, gell? Der hat keinen Spruch. Hat Luigi einen Spruch? So einen
Nein, Luigi hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der einen Spruch hat.
Ich glaube, der macht immer nur so, oh, Mario.
Ich find Luigi voll toll, aber ich glaube, einen Spruch hat er gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe Luigi's Mansion eigentlich als Luigi-Fan, ist es shame on me, dass ich Luigi's Mansion nicht habe, ne?
Hast du keinen Teil davon?
Echt? Nein. Absolut
aber
nicht.
Aber gerade, ich glaube, der ist doch der zweite Teil, der jetzt auf der Switch rauskam, oder? Ich glaube, gerade der soll echt cool sein.
Der soll echt cool sein. Nee, der dritte ist das schon, den du meinst.
Der dritte ist es schon.
Das ist schon der dritte. Krass.
Okay.
Der erste, den gab es auf dem GameCube. Hm. Der zweite, weiß ich gar nicht, wo der rauskam. Der auf der Wii U?
Also ich weiß, es gab auf jeden Fall einen Teil auf der GameCube.
Das ist der erste Teil gewesen.
Das war der erste Teil, ja. Okay. Der sah auch schon gut aus. Also ich habe da mal letztens Gameplay gesehen, der sah auch schon ganz solide aus.
Der war auch gut, ja. Absolut.
Ja.
Nee, natürlich ist das der Ramon.
Ja.
Der Let's Ray TV. Der Ramon und der Let's Ray TV.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag, morgen, Abend und Mittag. Und auf der anderen Seite natürlich, also gut, so ein bisschen Luigi im Herzen trägt er schon, aber es ist eigentlich der Basti, aka The Bock Music.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo.
Und, also für uns ist es ein guter Abend, weil wir haben es wieder Dienstag. Wir sind irgendwie sehr spät dran, aber wir sind noch. Wir haben noch viel Humor. Wir haben uns gerade ein bisschen, unterhalten, haben ein bisschen rumgeschäkert. aber wir wollten jetzt natürlich auch den Podcast machen.
Rumgeschäkert. Ja, sieh mal, das ist schon spätes rumgeschäkert. Geil. Ja, also die letzte Energie, die wir haben, die stecken wir jetzt hier in diesen wunderschönen Podcast, in ein wunderschönes Gespräch.
Die schenken wir euch, ne?
Euch schenken wir unsere letzte Energie, bevor wir dann halbtot ins Bett fallen.
Mit unserem Podcast. Und was wollten wir machen? Was haben wir letztes Mal gesagt? Was wollten wir machen?
Basti, wo gibt's dir unseren Podcast denn zu finden?
Ich glaube, den gibt's sowohl auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcasts,
sogar
auf Amazon Music und Kindle? Audible meine ich, Kindle. Kindle ist hier. Audible und auch auf Google Podcasts.
Sogar auf Google Podcasts.
Und dann gibt's ganz, ganz special, gibt's für euch das natürlich auch mit Video auf dem Kanal vom Let's Ray, vom Ramon auf
von
YouTube.
Von mir?
Von dir.
Ach. Ja, krass. Oh, sogar auf YouTube. Und wow, das ist ja wirklich toll.
Ja, also, weil die lade ich da immer hoch.
Wo auch immer ihr jetzt gerade seid, wenn ihr denkt, ey, ich hab mal Bock, irgendwie was anderes auszuprobieren, dann habt ihr jetzt freie Wahl. Ihr könnt überall hin. Es ist überall das Gleiche, aber ihr könnt überall hin. Ja, cool. Wir haben dran gedacht, okay.
Ja.
Erster Punkt auf der Agenda können wir abhaken. Okay, wunderbar.
Erster von?
Von?
Wie viel?
Das revealen wir jetzt natürlich nicht, wie viel auf meiner hypothetischen Strichliste da draufsteht. So.
Wir wollen natürlich wieder unseren Rekord brechen heute. Nein, Quatsch.
Nein.
Streich das sofort. Ja.
Okay, wir wollen unseren Rekord brechen und dann streiche ich sofort wieder durch. Okay, alles klar. Okay, gut.
Ey, wir haben letzte Woche echt 2 Stunden und 8 Minuten gequatscht.
Ja, das war krass. Das war krass.
Das muss man nochmal, vor 2 Wochen, entschuldigt, vor 2 Wochen.
Ja. Das war schon krass. Also, wir haben da auch vorhin nochmal drüber gesprochen. Und eigentlich hatten wir am Anfang gesagt, wir wollen gar nicht, dass es sich in so eine Richtung entwickelt. Wir haben gesagt, wenn es mal länger wird, wird es mal länger. Aber eigentlich haben wir uns immer so an einer Stunde wollten wir uns eigentlich so orientieren, gell? Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Wir haben es einfach jedes Mal, ich glaube, die erste Folge war noch weniger als 1 Stunde. Und dann jedes Mal, bam, 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 immer einen draufgesetzt und immer mehr und mehr und mehr.
Ja, und dann kam halt vor 2 Wochen, letzte Folge, der Oberkracher.
Ja.
Dass wir eigentlich gar nicht mitgekriegt haben, wie die Zeit verrannt ist, weil wir halt so dermaßen mit den Retro-Games beschäftigt waren. Das war krass.
Ja. Vor allem, ich fand, was ja richtig krass war, ich hatte es ja auch letzte Woche schon, vor 2 Wochen bei der letzten Folge schon mal gesagt, dass ich das Gefühl hatte, gerade bei den PlayStation 1 Games, wo wir dann genannt haben, dass wir eigentlich nur gesagt haben, ja, dieser Titel. Und dann sind wir weitergegangen. Aber dadurch, dass es so viel war, hat sich das so irgendwie doch hoch addiert. Ganz krass. Ja. Ja, und das wollen wir natürlich heute, beziehungsweise in Zukunft, wollen wir gucken. Weil 2 Stunden ist schon viel, ist schon echt viel. Wir finden es eigentlich schöner, wenn wir auf jeden Fall da ein bisschen, ein bisschen kürzer machen.
Genau,
also nicht gezwungen, aber.
Nee, also er darf natürlich über eine Stunde gehen, aber
ja.
2 Stunden ist einfach zu viel.
Ja. Und deswegen, wir wollen das halt auch immer so ein bisschen sagen, weil ich finde es irgendwie auch cool, wenn wir so ein bisschen auch unsere Gedanken von, was wollen wir besser machen und was sind unsere Gedanken bei den Dingen, bei unseren Entscheidungen, die wir da treffen und so. Ich finde es eigentlich cool, wenn wir das so ein bisschen festhalten, weil es auch so ein bisschen wie so ein Tagebuch ist, so für uns beide quasi.
Ja.
Wie so der Werdegang von unserem Podcast ist, weil ich...
Ich meine, wir wachsen ja auch vom... Ich nenne es jetzt einfach mal Skill.
Ne?
Skill... Beim Sprechen für einen Podcast, als Einsprechen für einen Podcast, das, ich gehe davon aus, dass wir im Laufe der Zeit halt viel besser auch sowohl miteinander kommunizieren können,
ja,
als auch über Dinge sprechen können.
Ja, ich denke auch. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass zumindest wir beide in unserer Kommunikation miteinander, dass da schon eine viel bessere Dynamik dabei ist, ja, als wenn man jetzt die erste Folge zum Beispiel sich anhört.
Ja, absolut.
Und das finde ich auch cool, auf jeden Fall. Also
nur was mir, also jetzt, das ist jetzt mein persönlicher Skill oder beziehungsweise eigentlich nicht Skill, den ich habe, das hat man letzte Woche wieder sehr stark gehört, dass ich ständig gemacht habe. Ein auf den. Und ja, eigentlich müssten wir mal irgendwie so einen Schiedsrichter einladen als dritte Person, die so einen Counter macht und immer einen Knopf drückt, wo dann irgendwie so ein grässlicher Sound kommt, wenn ich so wie so ein Zonk-Sound oder so, ne?
Ja. So, ich habe jetzt gedacht, du willst uns jetzt Elektroschocken jedes Mal, wenn wir Ams. Dann liegt man da irgendwann tot da. So.
Wo die dritte Person, die unabhängige Person, dann einfach einen Knopf drückt und.
Ja.
Immer wenn sie hört, wenn ich sage, dann kommt halt per Knopfdruck so ein
Ja. Ja, ey, aber sehr das witzig. Ist halt was, das, also ich hab's bei der letzten Folge bei mir auch sehr stark gemerkt. Ich habe auch sehr, sehr viel gesagt.
Bei mir passiert das halt immer, wenn ich versuche über irgendwas zu reden und ich muss mir das erst im Kopf zurechtlegen.
Ja,
man fühlt sich das
halt so ein bisschen, weil man will, ich glaube, nichts zu sagen ist ganz, ganz schwierig, generell. Das ist ja, ist ja so diese awkward silence.
Genau.
Das ist ja auch, wenn du irgendwie mit jemandem Neuen jetzt irgendwie zusammen bist oder so, mit einem neuen Menschen, und man sich da dann miteinander auf irgendeine Art und Weise unterhält, möchte man ja auch nicht, dass da irgendwie so ein Schweigen oder sowas auftritt oder sonst irgendwas, obwohl es eigentlich gar nicht schlimm ist. Das ist ja gerade der Witz da dabei.
Richtig.
Es ist eigentlich gar nicht schlimm, aber es fühlt sich sofort, weil man es wahrscheinlich so gewohnt ist heutzutage, dauerhaft irgendwie beschallt zu werden von allem und immer irgendwas zu hören, zu konsumieren oder so, dass es sobald irgendwie mal 5 Sekunden Stille ist, es sich sofort irgendwie awkward anfühlt.
Für sich hört es sich halt irgendwie falsch an.
Ja. Ja, empfinde ich genauso. Also mir fällt es auch ganz oft, also eigentlich... Man kann es manchmal so bewusst einsetzen, weil ich weiß, hast du den Film Wolf of Wall Street gesehen?
Habe ich gesehen, aber frag mich jetzt nicht mehr nach der Storyline. Also
okay, also bei The Wolf of Wall Street, ich will gar nicht so sehr auf den Film selber eingehen, sondern da war nur diese eine Szene, die haben verkaufen ja Aktien und sowas an der Börse. Und da war eben diese eine Szene, wo er telefoniert hat mit einem, dem er halt irgendwas andrehen wollte, was eigentlich scheiße ist, aber er wollte es ihm halt andrehen, weil er Geld verdienen wollte. Und da hat er auch gesagt, er war dann an einem Punkt im Verkaufsgespräch, wo er dann gesagt hat, und jetzt, wer jetzt spricht, der verliert. Und deswegen hat er den Hörer hingelegt und hat nichts gesagt und war still. Mhm. Und der andere auf der anderen Seite, dem er das verkaufen wollte, hat natürlich angefangen, so selber zu reden, weil Stille ist unerträglich und deswegen so, oh ja, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Er antwortet trotzdem nicht auf der anderen Seite. Ja, ist schon schwierig so. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geld investieren will. Er antwortet immer noch nicht. ja, ja, komm, okay, dann mach ich's. So, hätte er nur eine Sekunde irgendwie was gesagt, so, ja, kann ich verstehen, oder überlegen sie sich, sofort verloren. Aber durch das Schweigen hat man quasi Überhand im Gespräch gewonnen, weil das so dominierend wirkt, quasi dieses Schweigen. Und das finde ich auch faszinierend. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so unangenehm irgendwie. Also es ist, glaube ich, eine ganz tiefe psychologische Ebene,
ja, ich denke auch.
Die wir uns da jetzt gerade bewegen. Aber spannend auf jeden Fall.
Du hast halt irgendwie das Gefühl, was falsch zu machen. Selbst wenn du halt gar nichts sagst.
Ja, es fühlt sich einfach nicht ganz richtig an, ja.
Richtig.
Ja. Deswegen, ich glaube, man kann sich das so ein bisschen abtrainieren, dass man andere Füllwörter benutzt, so komplett gar nichts zu sagen. Habe ich auch schon öfters gehört. Also wenn ich ein Podcast, den ich anhöre, da ist einer, dem höre ich unglaublich gerne zu. Der strahlt was ganz Ruhiges und so eine innere Stärke und Zufriedenheit aus. Höre ich unglaublich gerne an. Auf einen Espresso mit Lars Ahmed, so heißt der Podcast.
Okay.
Und ist eben mit Lars Ahmed, auch mein Lieblingsautor. Und wenn der spricht, hat er oft so längere Überlegpausen. Das heißt, er will dann irgendwas sagen, spricht es aber nicht sofort aus. Er spricht allgemein auch recht langsam und sehr ruhig. Und wenn er dann über irgendwas, wenn er dann nachdenkt, er macht nicht oder irgendwas anderes, sondern bei ihm ist es immer so ein Naja, also,
ja.
So, weißt du, so ein paar Sekunden einfach so eine rhetorische längere Pause gemacht, aber überhaupt nicht störend. Also es ist sogar angenehm, aber ich glaube, wenn man das nicht gewohnt ist, fühlt es sich für einen selber irgendwie komisch an, auch wenn der andere es nicht als komisch empfindet, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Aber für einen selber ist es irgendwie komisch,
nur
so lange Pause zu machen quasi, ohne irgendwie die Stille zu füllen mit Worten oder Lauten.
Nur denke ich, dass es jetzt mal sprechen wir doch mal über unsere Zuschauer bzw. Zuhörer.
Mhm.
Für die wäre es mit Sicherheit auch ungewohnt, wenn wir auf einmal solche Denkpausen machen und nicht mehr immer dieses, also bei mir jetzt dieses typische oder auch deine typischen
ich sag Sachen, mal.
Die du machst, ja genau.
Ich sag wurde mal. Mir nämlich hier wieder, Grüße an Neonmatte, hat er auch gesagt hier, ich sag mal oder sowas, ich kann mich gerade gar nicht mehr genau dran erinnern. Das sind so, ich habe das mit ich sag mal ausgetauscht, aber er hat mich dabei ertappt. Scheiße, jetzt muss ich mir was Neues suchen, eine neue Tarnung. Scheiße.
Ach, ja. Ja. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, das ist für unsere Zuschauer, / Zuhörer, mit Sicherheit auch, wäre es auch ungewohnt, wenn wir auf einmal solche längeren Denkpausen machen von, keine Ahnung, 5 Sekunden.
Ist die Frage. Ich glaube, es würde einem nicht komisch vorkommen, wenn es uns nicht komisch vorkommt. Natürlich, wenn das, sage ich mal, sich sehr gezwungen anhört, dann eventuell schon. Aber ich denke, wenn es für dich natürlich ist, also wenn du das wenn du dir das quasi aneignest und du das auf eine natürliche Art und Weise machst, würde das, glaube ich, niemandem irgendwie auffallen. Ich glaube, es fällt nur dir auf. So.
Ich glaube auch, dass ich immer wieder zurückfallen würde in dieses Verhalten, sag ich mal.
Ja.
Glaube ich. Früher oder später. Ich könnte mich vielleicht mal eine Folge zusammenreißen und mir das wirklich in den Kopf mit einer Route hinter mir selber stehen und sagen, jetzt mal aber ohne
Ja.
Aber irgendwann wird es unweigerlich passieren, dann muss einfach wieder irgendein Thema kommen, ich denke nicht dran und ich will was erzählen, kann mir das nicht schnell genug im Kopf zurechtlegen und dann mach ich wieder
Ich meine, aber es muss einfach nur in dein Unterbewusstsein kommen. Es muss eine Gewohnheit werden. Und Gewohnheiten entstehen ja in der Regel innerhalb von 6 bis 8 Wochen. Deswegen sagt man zum Beispiel auch immer, wenn man Sport machen möchte oder sowas. Du musst dich nur mal 6 bis 8 Wochen zusammenreißen, dir in den Hintern treten. Und dann entsteht da quasi eine gewisse Gewohnheit, eine Regelmäßigkeit, sodass du schon gar nicht mehr theoretisch ohne das Training kannst. Und so ist es auch mit sowas. Man kann sich alles so gesehen aneignen, wenn man das möchte. Man muss nur erstmal 6 bis 8 Wochen, so in der Regel ungefähr, muss man halt sich erstmal so ein bisschen jedes Mal auf die Zunge beißen oder sich jedes Mal auf den Hinterkopf hauen, wenn man dann wieder in die alte Gewohnheit zurückfällt, um sich eine neue Gewohnheit anzueignen. Also theoretisch ist es schon möglich, aber es ist natürlich sehr anstrengend und man muss immer hinterher sein. wenn du da mal sagst, ach, jetzt achte ich mal einen Tag nicht drauf, dann kannst du es theoretisch gleich sein lassen. Du musst wirklich quasi die ganze Zeit dahinterher sein. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, ist es jetzt, sag ich mal, für dich persönlich so wichtig zu sagen, okay, ich hau mir jetzt bei jeder über 8 Wochen hinweg auf den Hinterkopf, bis ich hinten eine Klatze habe. oder it is as it is.
Die habe ich so schon fast, zumindest auf dem Kopf. Ja, ja. nicht ganz so schlimm, aber ich werde immer lichter, sagt man. Aber
naja. Ja, da bin ich Gott sei Dank gesegnet. Ja,
jetzt disse ich mich sogar schon selber mit meinem Alter.
Ja, ich habe ja gesagt, beim letzten Mal habe ich ja schon gesagt in der letzten Folge, ich spreche es gar nicht mehr an, weil du machst es ja jetzt schon selber. Ist ja alles gut. So weit habe ich ihn schon gebracht.
Ja, genau.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt.
Wie geht's dir denn eigentlich?
Mir geht's sehr gut. Ich habe heute meine letzte Klausur geschrieben, vorerst letzte Klausur geschrieben. Es geht jetzt erst Ende September wieder für mich weiter. Demnach habe ich jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen oder Raum zum Atmen, was ja die letzten Monate immer ein bisschen schwierig war. Das ist erstmal ganz schön und sehr erleichternd. Und ansonsten, ja, kann ich nicht klagen. Ich versuche jetzt gerade auch wieder ein bisschen mehr Sport zu machen und so. Also alles super.
Machst du Sport eigentlich im Fitnessstudio oder für dich selber?
Also ich habe zwar theoretisch alles zu Hause, um zu Hause Sport zu machen, weil ich dachte, komm, leg dir das mal zu, Fitnessstudio, kannst du dir sparen. Aber ich habe zu Hause einfach keine Motivation. Mhm. Ich krieg das nicht hin, zu Hause zu trainieren. Beziehungsweise, wenn ich es mache, dann ist es so halbherzig und dann kann man es theoretisch fast direkt sein lassen. Weil du
zu Hause nämlich so viele andere Sachen hast, die interessant sind.
Ja, zum einen das und zum anderen, weil ich das Gefühl habe, hier zu Hause nicht in den Modus zu kommen, so fokussiert zu sein, also mich wirklich aufs Training zu fokussieren. Ich kann hier von zu Hause aus, kann ich arbeiten, ich kann schreiben, ich kann mich entspannen, aber Sport machen, so in den Sportmodus komme ich nicht. Aber wenn ich im Fitnessstudio bin, dann schon. Und das liegt nicht mal dran, weil ich mich jetzt hier von so vielem ablenken lasse, sondern auch wenn ich nichts anderes mache als Sport, ist einfach, sag ich mal, nicht die Energie da, die im Fitnessstudio da wäre. Ja. So.
Ja, kann ich aber verstehen, weil ich habe auch so ein paar Sachen hier zu Hause, immer so Resistance-Bänder gekauft, als Ersatz für Hanteln, weil du damit auch ein bisschen mehr machen kannst. Ja. Habe ich auch nur einmal benutzt.
Ja, so ist es manchmal.
Ja.
Ja, wie geht's dir? Und du kannst ja mal hier, genau, du kannst ja mal erzählen von deinem Event, das wir in der letzten Folge angesprochen haben.
Ja,
hier.
Natürlich.
Dein sechsjähriges Jubiläum.
Es war
wie
so,
war's denn? Ich habe ja dich so auch noch nicht gefragt.
Für die Zuschauer, ne? Ich kratze mich wahrscheinlich, werde mich nicht nur noch einmal am Kopf kratzen, weil es ist alles so schwitzig hier momentan, es ist so heiß momentan in unserer Gegend hier. Das ist nicht mehr schön.
Mhm.
Und das merke ich an meinem Kopf. Ich wollte aber meine Groot Cappy tragen heute, deswegen.
Ja, die ist schön. Die ist schön.
Ja, ja, wie es mir geht. Ich habe am Montag wieder angefangen zu arbeiten.
Mhm.
Also jetzt die Woche Montag. Es ist jetzt Dienstag, ne? Für alle. Nur so zur Info. Also gestern habe ich angefangen zu arbeiten. Von diesem Standpunkt aus. Und war ja vorher im Urlaub eine Woche, war auch in Lübeck. Ich war mit einem Kumpel in Lübeck 2 Tage und ja, wir haben eine sehr schöne Zeit dort gehabt, haben viel unternommen, viel unterwegs gewesen, auch eine Rundfahrt gemacht und ich war im Niederegger Marzipan, also der größte Laden, den es da gibt. Ich weiß gar nicht, wie das sich jetzt nennt. Und habe ich natürlich fleißig eingekauft.
Ja. Bist du ein großer Marzipan-Fan?
Ich bin ein Marzipan. Ich würde mich nicht als Fan bezeichnen. Aber sowas siehst du halt auch nicht alle Tage, weil da haben sie Sachen, die findest du so im Handel normalerweise nicht.
Okay.
Ja, dann wie gesagt, angefangen zu arbeiten wieder. Es ist wirklich heiß. Gerade in meinem Beruf ist es, wissen ja mittlerweile alle, was ich mache, Gartenlandschaft. Da bin ich ja tätig und wenn du 30, 32 Grad draußen hast und die Sonne knallt auf deinen Rücken, deine Arme, deinen Kopf. Ich trag schon eine Mütze, das hilft trotzdem nichts. Es ist nicht schön.
Wie viele Liter trinkst du am Tag? Wie viel Liter Wasser?
Ich habe ich muss offen gestehen, ich habe immer nur eine 1,5 Liter Flasche mit.
Oh, das ist aber wenig,
es
oder?
Das ist wenig. Ich müsste eigentlich 2 mitnehmen, locker.
Ja.
Ich versuche es immer so gut es geht einzuteilen. Ja, ich weiß ich nicht. Ich denke halt immer, es wird wohl reichen. Und am Ende des Arbeitstages ist es trotzdem leer.
Ja. Noch sitzt du hier, gell?
Ja. Naja, gut, man ist dann auch mal irgendwie in der Pause, hält man mal irgendwo, trinkt einen Kaffee oder so. Also das hast du dann auch. Ja. Ja, aber ansonsten geht's mir ganz gut. Das mit meinem, die Sache mit meinem Zeh, die scheint jetzt auch besser zu werden. Also den merke ich nicht mehr so auf der Arbeit. Ich hoffe, dass sich das auch so hält. Weil sonst wäre es scheiße.
Ja, dem kann ich mich anschließen.
Ja.
Aber was nicht scheiße ist, war dein 6-jähriges Jubiläum. Erzähl doch mal, wie das war.
Das war ein wunderschönes Wochenende. Es war ein wunderschönes Wochenende. Ich hatte 16 Leute, 16 oder 18 Leute sogar hier.
18
nicht,
Leute.
Nicht auf einmal. Mhm. Das ist immer verteilt. Also so, man sagt dann Durchlauf. Im Prinzip. Aber habe viele, viele neue Leute auch zum ersten Mal gesehen und auch echt lieb gewonnen.
Okay.
Ja. Allen voran natürlich auch mein Kumpel aus Maryland, ne? Hatte ich ja letzte Woche schon erzählt.
Mhm. Ja, letzte Folge.
Vorletzte Woche.
Mhm.
Und ja, das war schön. Das war richtig schön, den endlich mal in den Arm zu nehmen, weil der hat schon sehr viel, ich sag mal so, Geld ausgegeben für Spenden für mich, so. Sag ich mal. Hat schon viel gemacht.
Viel Wertschätzung halt schon gebracht,
ja,
so.
Ja. Und ihn halt endlich mal in den Arm zu nehmen für alles. So, ne? Einfach mal Danke zu sagen für alles. Das war schon wichtig. Und ich bin froh, dass das jetzt endlich mal passieren konnte.
Sehr cool, sehr cool. Wie lang ging's, das ganze Event? Wart ihr live?
Wir haben tatsächlich sage und schreibe 60 Stunden gestreamt.
Das ist krass. 60. Ja. Das für alle, denen das jetzt vielleicht nicht ganz klar ist. Ein Tag hat 24 Stunden. 60 Stunden bedeutet volle 2,5 Tage streamen. Und zwar halt dauerhaft live sein. Das heißt, alle Kameras laufen, da wo Basti jetzt sitzt, für die, die es sehen. Hier in seinem Zimmer waren dauerhaft Leute. Ich war ja auch immer mal wieder nicht live vor Ort, aber eben live im Stream mit dabei. Mega, mega cool. Und halt dauerhaft Musik gemacht. Von 60 Stunden lang durchgehend liefen da die Beats bei dem.
Natürlich das immer jemand schon anders. Geil. Natürlich immer jemand anders. Es stand immer jemand anders an
den Decks. Viel gepennt hast du nicht.
Ich habe 3,5 Stunden geschlafen.
Das das wollte ich mir sagen. Aber lang warst du nicht weg.
Aber wir hatten auch einen dabei, der hat nur 1,5 Stunden geschlafen.
1,5 Stunden. Ja, das ist krass. Also ich habe von einigen jetzt im Nachhinein dann von einigen noch gehört, so habe sie gefragt dann, wie lange sie geschlafen haben. Ich glaube, das meiste, was ich gehört habe, waren irgendwie 8 Stunden oder so. Also die meisten haben nicht so viel geschlafen.
Nee.
Ja. Also sehr cooles, aber auch wahrscheinlich sehr anstrengendes Wochenende.
Das Ding ist halt, bei so einem Event, wenn du immer mit Musik beschallt wirst, und das ist ja das, was wir alle lieben, so, ne, auf so einem Event, dann hast du so ein, das ist halt wie so eine Art Adrenalinkick, ne, der die ganze Zeit da ist.
Ja.
Weil wenn du nicht irgendwie dich hinlegst oder so, dann bist du immer, ich will nicht sagen am Feiern, aber du bist halt immer wach, weil du immer etwas um dich hast, was dir Spaß macht, was du gerne machst und halt zusätzlich halt die Leute dann halt auch noch.
Ja, ist schon cool. Ist schon cool.
Ja, also aber ich kann mich nicht beschweren. Ich bin echt glücklich über dieses Event gewesen.
Ja, also nächstes Jahr dann zum 7-jährigen Jubiläum 70 Stunden, oder?
Doch, tatsächlich nicht.
Wieso nicht?
Hat auch einen ganz besonderen Grund, das kann ich auch mal erwähnen. Aha. Vielleicht jetzt schon mal, für alle, die nächstes Jahr dann mal einschalten wollen.
Ja.
Ich habe überlegt, dieses Event für das 7-jährige dann nächstes Jahr auf einen Grillplatz oder ähnliches zu verlegen.
Okay.
Und den musste natürlich spätestens nach 48 Stunden, ich glaube, länger kann man den gar nicht, so wenn man so übers Wochenende, den musst du ja irgendwann auch wieder abgeben, dann an einem Sonntag.
Ja.
Ja, und deswegen.
Boah, das wird aber ein Aufwand mit der ganzen Technik und so, das dann da aufzubauen. Ja, aber okay, cool.
Ja, nur da hätte man halt noch mehr die Möglichkeit, Leute einzuladen. Also noch mehr Leute halt.
Also halt wirklich so eine Party irgendwie draus zu machen.
Party und so. Auch mit Camp, was heißt Campen, aber halt Zelten, ne?
Dann ja. Dort.
Ja, weil das okay, Wetter, cool. Das Wetter dafür ist da.
Also quasi das kleine, so das Debock-Festival.
Ja, so irgendwie so ein privates Festival wird es. Ja. Es wird ein privates Festival. Da wird auch nicht irgendwie mit, das halt nur auf Einladung, ne, wird das sein.
Ja, klar, klar. Ich meine, Tickets gibt's dann zum 10-Jährigen, also bestellt jetzt schon mal vor. Beim 10-Jährigen
gibt's die Bock will.
Ne, da beim 10-Jährigen, da ist es dann soweit, Super Nintendo Land und Luigi legt auf zum 10-Jährigen bei The Bock Music.
Genau.
So. Jetzt hast du ein Ziel, auf das du hinarbeiten kannst.
Ich glaube, das klappt so schnell nicht, aber okay. Ich werde es versuchen.
Ja, nice, okay. Wenn wir aber schon mal bei Streams sind, Basti, möchtest du mal erzählen, dass wir vielleicht jetzt auch langsam mal in Richtung Gaming und so weiter wieder gehen? Denn darum geht's ja bei den besten Bits der 80er und 90er, dem Daddel-Podcast. Möchtest du mal erzählen, wie heute dein Stream war?
Darf ich dir nicht vielleicht den Vortritt lassen? Ich würde dich nämlich gerne fragen.
Ja, dann frag mich mal. Frag mich mal.
Ich würde dich gerne fragen, war denn Welt 8 Level 1?
Weißt du, ich habe in meinem Stream heute, habe ich schon gesagt, Basti wird mich später auf jeden Fall wieder fragen, so, du Ramon, sag mal, wie war denn eigentlich dein Stream so, mit diesem Unterton von, oh, war da wieder ein bisschen Tilt im Spiel, hä?
Ja. Nur mit dem Unterschied, dass ich es heute halt wahrscheinlich schon weiß.
Ja, was soll ich sagen? Also, mein Stream war sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich habe Super Mario Bros. 3 beendet. Durchgespielt. Ich bin sehr stolz.
Warte.
Vielen Dank, vielen Dank. Ich bin sehr stolz. Mhm. War sehr cool. Generell, Super Mario Bros. 3 muss man, glaube ich, nicht weiter dazu sagen. Super Mario Bros. 1 und 2 kommen da höchst natürlich nicht dran. Super Mario Bros. 3 hat man ganz klar gemerkt, ist maßgeblich für das verantwortlich, was wir dann zukünftig von den Mario-Spielen gesehen haben. Definitiv. Also das sieht man einfach. Super Mario Bros. 3 hat einfach die Grundbausteine gelegt für alles, was dann darauf gebaut wurde in zukünftigen Spielen.
Ja.
Also hat man gemerkt, war richtig cool, das sage ich mal, zu erfahren. So.
Ich kann das auch so bestätigen.
Ja, also diesen Eindruck, sag ich mal, so zu gewinnen. Deswegen liebe ich ja so Retro-Spiele, so zum allerersten Mal zu spielen, mal zu gucken, wo sind die Ursprünge von so Franchises, gerade so große Sachen wie eben The Legend of Zelda oder Super Mario. Und da muss ich sagen, da hat man auf jeden Fall schon gesehen, wo die Reise hingeht und dass sie da eine sehr, sehr gute Wahl oder gute Entscheidung getroffen haben, auf diesem Teil, auf dem dritten Teil, alles aufzubauen. Also hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Aber.
Aber dann war da diese.
Aber dann war da Welt 8 Level 1. Nee, also, ich sag mal so, Welt 6, die Eiswelt, die habe ich noch geschafft ohne Safe States. Bei Welt 7 wurde's dann echt haarig. Bei Welt 7 war dann irgendwann das Problem, ich bin echt gut durchgekommen. Aber Welt 7 war ein reines Rätsellevel. Also jedes Level, das du da gespielt hast, waren einfach nur Rätsel. Einfach nur Rätsel. Du musstest irgendwie innerhalb von der vorgegebenen Zeit, die immer schneller abgelaufen ist gefühlt, musstest du herausfinden, wie komme ich jetzt durch dieses doofe Level zum Ziel, und du wusstest nicht, wo muss ich hin, und da 1000 Wege und hier musst du irgendwas machen. Ja, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, jetzt Game Over gehen und diese ganzen Rätsel-Level nochmal machen, da habe ich keinen Bock drauf. Also habe ich Save States angelegt und habe die dann auch genutzt. Angefangen in Level 7. Habe dann gedacht, ja, okay, Welt 7 mache ich das. In Welt 8 versuche ich es dann wieder ohne. Ja, Pustekuchen. Welt 8 hatte insgesamt auch irgendwie so 8 Level. Davon waren aber einige so Einmal-Level. Das heißt, die hast du einmal beendet und dann waren sie auch weg. Also wenn du Game Over gegangen bist, musstest du sie nicht nochmal machen. 2 Level allerdings waren so Level, die du immer wieder machen musstest, wenn du Game Over gehst. Und das erste Level quasi, also das als Nummer 1 gezeichnete Level in Welt 8. Ey, ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Das war so abartig schwierig. Das war so schwierig. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich war wirklich am Verzweifeln und dachte, ich werde das Spiel nicht beenden können. Ich schaffe dieses Level nicht. Es ist zu schwer Und ich konnte mir nicht mal dabei helfen mit Save States, weil es war das erste Level. Wo willst du da ein Save State machen, der dich irgendwie voranbringt? Es war das erste Level. Wenn du Game Over gehst, warst du wieder beim ersten Level. Das heißt, ich musste das erste Level schaffen, um mal die Save States als Vorteil für mich nutzen zu können. Also ich weiß nicht, wie lange habe ich für das Level gebraucht? Eine Stunde? Immer wieder und wieder und wieder. Ich habe es nicht geschafft. Und da waren, und das Schlimme, weißt du, das Fiese bei diesem Level oder allgemein in Welt 8 war, die Trolle. Kaizo Mario, jeder, der Kaizo Mario kennt, kennt diese Kaizo-Blöcke, die unsichtbaren Blöcke. Du springst irgendwo, ist ein unsichtbarer Block, du stirbst.
Ja.
Ey, Super Mario Bros. 3 hat es auch schon gemacht. Wirklich, die haben Trolle eingebaut. Ich war fassungslos. Ich springe eine Wand entlang, plötzlich kommt ein Stein aus der Wand raus und schmeißt mich in die Lava. Also ich denk so, hä? Was? Warum? Hä? Warum habe ich das verdient? Also,
krass.
Es war schon schwer genug, aber ja. Und dann aber irgendwann habe ich es dann geschafft. Und lustigerweise, das letzte Level, das Bowser-Schloss in Welt 8, war tatsächlich das einfachste Level in Welt 8. Also da bist du ganz locker und ohne Probleme durchgekommen. Alle anderen waren wirklich Pain.
Die Bosse sind ja auch, glaube ich, sogar leichter als die Levels überhaupt.
Ja, doch, schon zum Großteil ja. Der Bowser-Boss war gar nicht so einfach. Also den konntest du nämlich nicht so schlagen, sondern der hat immer so Arschbomben gemacht und hat halt dann den Boden aufgerissen an der entsprechenden Stelle. Und er musste halt dreimal auf die Stelle, selbe Stelle drauf fliegen, dass er dann halt in, was, wo auch immer, ins Nirvana stürzt oder so.
Okay.
Und dann hattest du gewonnen. Oh, und lustigerweise, das kann ich nämlich auch noch dazu sagen, haben wir eine Kanalwette gemacht. Und zwar hatte ich da, schaffe ich das Spiel durchzuspielen vor 20 Uhr. Man muss sagen, ich habe um 14 Uhr angefangen zu streamen. Also
du meinst, es ist so eine Prediction, ne?
Genau, eine Prediction.
Ja, okay.
Und um 18 Uhr bin ich nämlich in Welt 8 gekommen, also in die letzte. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine Prediction. Schaffe ich es vor 20 Uhr, die Welt 8 zu beenden? Und es war am Ende 19.53 Uhr, glaube ich, als ich es geschafft hatte.
Okay.
Also ganz, 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 ganz knapp.
Und du hast wahrscheinlich während deiner Versuche in Level 1 Welt 8 schon gedacht, das wird doch nichts.
Nö, auf keinen Fall. Weißt, ich hab ja gedacht, da kommen noch irgendwie 6 oder 7 Level. Ich habe ja, wenn ich Level 1 nicht schaff, und Uns war ja mit am Start, ja, der hat sich ja ins Fäustchen gelacht. Der fand es ja ganz lustig, ja, wie ich da am Durchdrehen und Schwitzen war. Und
liebe Grüße gehen raus übrigens.
Ja, liebe Grüße an Unzi.
Von dem soll ich dich ja fragen.
Ja, ja, der hat schon gesagt, oh, ich sag Spasti später, dass er dich mal fragen soll. Ja, und ich hab dann ich war dann so verzweifelt, hab gesagt, kannst du mir sagen, kommen da noch mehr Level oder ist es danach vorbei? Und er so, ja, Level 1 hast du ja fast geschafft, jetzt guck mal, was als nächstes kommt. Dass dann tatsächlich am Ende nur 3 Level, dass es am Ende wirklich nur 3 Level waren, so gesehen, die ich dann an dem Punkt noch habe schaffen müssen. Ja, dadurch war es dann tatsächlich noch möglich am Ende, aber ich habe nicht dran geglaubt. Level 1, Welt 8. Aber nicht nur das, es waren ganz viele Level, die ganz, 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 ganz krass waren. Aber es war cool. Es war cool, es war sehr anspruchsvoll, es war sehr frustrierend. Aber letztendlich ein sehr geiles Gefühl, das geschafft zu haben. Also ich habe mich richtig, richtig doll gefreut.
Ja.
Hast du das eigentlich auch durchgespielt?
To be honored, nein. Aber ich habe es auch nie versucht, so weit zu spielen.
Ja, du hast es ja eher in der Kindheit wahrscheinlich gespielt, oder?
Gespielt, ja, und dann habe irgendwie bis Welt 2 oder 3 maximal und dann einfach war es wieder uninteressant und dann habe ich irgendwann nochmal angefangen, wieder bis und so weiter und so weiter und so fort.
Aber so im Erwachsenenalter hast du es nie nochmal gespielt?
Nee, tatsächlich, also schon gespielt, aber da war es eine ähnliche Situation.
Ja.
Was ich allerdings durchgespielt habe, auch mehrfach, ist halt Super Mario World.
Ja, okay. Ja, das kommt ja bei mir noch. Das kommt bei mir noch.
Ja, und da könnte ich jetzt auch die Brücke zu meinen Streams schlagen. Denn eigentlich hatte ich ja vor, erstmal noch ein bisschen beim Retro-Thema zu bleiben.
Mhm.
Ich hatte mir für heute eigentlich so im Kopf so rausgesucht, entweder Super Mario World oder Secret of Mana, weil wer mich kennt, der weiß, Secret of Mana ist mein absolutes Lieblingsspiel. Seit damals, ne, bis heute. Und ich habe mir dann heute auf der Arbeit, habe ich mir halt so Gedanken gemacht, eigentlich ist es irgendwie blöd, diese Idee, weil Super Mario World, da weißt du, also das kennt halt jeder.
Mhm.
Und wenn es kein Kaizo Mario ist, gerade für Twitch, kann es sein, dass du, dass es halt deine Zuschauer langweilt.
Ja.
Und da hätte ich mir jetzt für die Zukunft, da muss ich mir mal irgendwas einfallen lassen.
Vielleicht
würde ich das vielleicht mal machen mit, nee, Kaizo, da bin ich kein Typ für.
Nee?
Nee, absolut nicht. Eher würde ich sagen, man zieht dieses Ding Super Mario World mit irgendeiner Challenge auf.
Ne? Mhm. Ja.
Also nicht unbedingt 100% oder so, diese 100% Regel.
Aber dass man so ein Race macht oder sowas zum Beispiel.
Ja, genau. Dass man halt irgendwie eine Zeit setzt, einen Countdown macht. Irgendwie sowas. Oder halt irgendwelche anderen Predictions. Dass ich, aber da würde ich mich dann auch mit meinem Moderator, der Unzi, der ist ja auch mein Moderator, mit dem unterhalte ich mich dann über solche möglichen Predictions halt im Vorfeld dann ganz gerne mal. Und dass man da vielleicht mal ein bisschen intensiver Predictions halt einfach macht, dann für so einen Stream.
Ja.
Und bei Secret of Mana ist es einfach so die Sache, ich möchte dieses Spiel genießen, wenn ich es spiele und streame.
Mhm.
Und das kann ich momentan nicht, weil ich den Kopf halt einfach voll habe und dann noch die Arbeit noch dazu. Es ist so heiß und du hast halt einfach irgendwie, es ist einfach alles eklig so.
Ja.
Und da habe ich mir dann gedacht, das ist ein Projekt, das machst du mal ganz in Ruhe, wenn du Winterzeit hast.
Ja. Ja, macht auch absolut Sinn. Also ich finde auch, wir hatten es ja auch schon drüber, ich finde auch, dass gerade so Spiele, wo man auch so eine gewisse Leidenschaft mitbringt, ich fände es schade, gerade wenn du dann sagst, ey, ich möchte die einfach gern auch mal im Stream zeigen, um zu zeigen, so, ey, das ist mein Lieblingsspiel und und warum ich das Spiel so liebe.
Genau.
Und wenn man dann, sag ich mal, in so einem Gemütszustand ist, wo man das selber nicht so richtig fühlt, weil halt aktuell einfach andere Dinge dir im Kopf rumschwirren oder so.
Genau.
So Phasen hat ja jeder im Leben, ist ja ganz normal. Da finde ich es dann schade, wenn man gerade dann so ein Spiel anfängt. Und nur, weil man das Gefühl hat, so, das ist halt das, was ich mir vorgenommen habe. Dass man sich, nur um sich an den Plan zu halten, so ein bisschen.
Ich könnte es halt einfach auch gar nicht, absolut nicht genießen, weil ich halt das halt auch gerne mal dann, weil meine Streams gehen durchschnittlich 3,5 Stunden.
Ja.
Vielleicht auch mal 4. Und in 4 Stunden kann ich das nicht genießen, wenn ich schon eine Stunde vorher mit meiner Community ein Just Chatting mache, also quatsche und das ist ja nicht falsch verstehen. Ich rede gerne mit meiner Community. Ich mache gerne auch längere Just Chattings. Nur dann habe ich halt am Ende hinten raus halt nicht mehr so viel Zeit zu zocken. Ja. Das hätte ich aber, wenn ich so im Winterzeit, wenn ich eh zu Hause bin, könnte ich mir auch mal nicht nur 4 Stunden, sondern vielleicht auch mal 8 Stunden nehmen für so einen Stream.
Mhm. Ja, einfach, da kann man natürlich halt schon, ganz andere Dinge reißen.
Genau, so. Dass ich halt schon viel früher anfange.
Ja, voll.
Und deswegen habe ich mich dann letztendlich auch gegen mein absolutes Lieblingsspiel entschieden. Und bin heute auf was ganz anderes gegangen. Mhm. Und
auch auf was ganz, ganz Tolles, gell?
Ja, da bin ich, ich hätte jetzt schon beinahe gesagt, ich bin auf was Tolles gestoßen, aber das bin ich eigentlich schon vorher. Schon ein paar Tage vorher.
Ich glaube tatsächlich, es ist gar kein Geheimtipp mehr. Es macht ja so krass die Runde aktuell, wie viele Leute das jetzt schon erwähnt haben und wie oft ich das jetzt auf YouTube schon gesehen habe. Das Spiel, dass Leute das spielen und toll finden und so. Es ist gar nicht mehr so ein Geheimtipp, obwohl es
Ich sag dir ganz ehrlich, Ramon, hätte, auch wenn es halt sehr beliebt ist auf Twitch momentan, hätte es nicht einer meiner Moderatoren selber gestreamt, der auch selber streamt.
Mhm.
Schöne Grüße gehen raus an Trikami. Hätte ich das nicht gesehen, dann wüsste ich von diesem Spiel gar nichts.
Okay. Ich habe schon vor vielen Monaten. Du kannst mal sagen, von welchem Spiel du sprichst.
Cult of the Lamp.
Ich habe schon vor vielen Monaten da davon gehört oder auch schon sogar Trailer oder sowas gesehen. Also ich hatte das schon die ganze Zeit auf dem Schirm, weil es echt cool aussah. Aber du hast es jetzt angespielt. Erzähl mal drüber.
Ich bin das ist lange her, wirklich aktuell lange her, dass ich mal mir ein Spiel gekauft habe, habe es angefangen zu spielen und bin direkt da drin versunken.
Mhm.
Und dieses Spiel hat es geschafft, endlich mal wieder mich irgendwie einfach abschalten zu lassen, auch wenn ich gestreamt habe, aber du hast halt einfach
vor dich hergedaddelt und konntest halt alles andere ausblenden. So. Mhm. Ist schön. Absolut, absolut toll. Kurz zur Erklärung, du spielst ein Schaf, ein kleines Lamm, mhm. Was vor den, ja, das ist halt die Storyline am Anfang, du bist halt verurteilt zum Tode, dann will dich ein Henker töten, also hinrichten und dem Moment des Schlags auf deinen Kopf wirst du irgendwo, als wärst du irgendwo hingebeamt worden. Und findest dich auf einmal in so einer Art, ich nenne es jetzt einfach mal Hölle wieder.
Ja, ja.
Wo du dann eine zweite Chance erhältst von irgendeinem Oberguru,
der wartet oder sowas?
Ja, genau, der dich halt auserwählt hat, um halt den, ich weiß gar nicht, ob es so ein Gegnerkult ist oder so, halt zu bekämpfen. Und dann musst du halt mit deinem Lamm deinen eigenen Kult gründen und musst halt in die Welt, in diese Höllenwelt, ist schwer zu erklären, weil du hast halt innerhalb dieser Welt, hast du verschiedene Tore, wo du halt reingehen kannst. Am Anfang ist nur eins offen, weil das hat noch das, warum das nur das offen ist, das erkläre ich gleich noch. Aber es ist halt einfach eine Welt, wo du halt nochmal Zugang zu vielen verschiedenen Welten, man nennt es Biome.
Theoretisch hast, sowas wie Dungeons hast du da quasi.
Ja, irgendwie. Ja, Dungeons, ja. Dungeons sagen.
Vom Prinzip, ja, im Prinzip her ist es wie so ein Dungeon halt.
Ist es im Prinzip genau, du hast ja auch Moonlighter gespielt.
Genau, ja.
Im Prinzip sind es auch genau solche Tore.
Ja, hat mich nämlich auch sehr daran erinnert, als ich das gesehen habe bei
genau,
dir.
Genau, und die geben dir halt auch Zugang zu vier verschiedenen Biomen.
Ja.
Also es sind da aktuell vier, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Das war, soweit war ich jetzt, bin ich heute nicht gekommen. Ich habe auch dann irgendwie nur 3 Stunden Spielzeit gehabt. Aber nichtsdestotrotz hat mich dieses Spiel echt begeistert. Du musst halt, wie ich schon sagte, deinen Kult gründen und musst halt in die Welt hinaus und musst halt Anhänger finden. Und das tust du, indem du die Anhänger rettest. Du musst halt da deine Wege ablaufen und hast dann irgendwo auch Bosse, die potenziellen Anhänger halt gefangen genommen haben. Mhm. Und du befreist die halt, indem du den Boss tötest. Und als Gegenleistung bieten sie dir halt die Mitgliedschaft in deinem Kult an. So,
ja. Und glauben an dich.
ja.
Als Kultmeister.
Genau. Und es ist so schön. Es ist so schön gestaltet. Also optisch, nur mal, also ne, wer Don't Starve kennt, der weiß, der kann sich jetzt ungefähr vorstellen, wie dieses Game halt grafisch aufgebaut ist. Und es ist halt kein AAA-Titel. Und es ist halt, hat halt 2D.
Voll das Indie-Spiel.
Ja, es ist im Prinzip ist es auch nur ein 2D-Spiel. Ja. Aber es ist halt einfach so schön. Es ist so niedlich einfach auch.
Ja.
Es hat mich echt begeistert. Also absolute Kaufempfehlung. Absolut.
Ja, also optisch fand ich es auch richtig cool. Ich fand auch die, ich habe ein bisschen im Stream zugeguckt beim Basti. Ich fand auch die Musik fand ich richtig schön, die da die ganze Zeit dabei läuft. Und vor allem, was ich ganz, ganz toll fand, war, wenn du mit NPCs sprichst, so diese Fantasiesprache, die hatten, fand ich richtig, richtig schön. Ja, Tukalama, Kukuku.
Hat mich
ein bisschen an Hollow Knight erinnert, weil da hast du auch so eine Fantasiesprache und ich habe die auch immer, wenn ich im Stream dann Hollow Knight spiele, mache ich die immer auch gern nach, hast du ja auch gemacht. So diese Fantasiesprache, weil ich das richtig, richtig schön finde, weil das macht das alles so lebendig und authentisch irgendwie, diese ganze Welt.
Und die haben so gerade darauf geachtet, weil da gibt es einen NPC, das ist mehr so ein vogelartiges Geschöpf, eulenartiges Geschöpf, irgendwie sowas in der Richtung, irgendwas mit Flügeln auf jeden Fall. Und da haben die sogar darauf geachtet, dass man mit der Sprache arbeitet und dann immer so am Ende des Satzes so ein
okay.
Richtig cool. Das ist richtig cool. Das ist richtig niedlich.
Ja.
Aber halt auch irgendwie, es hat halt auch seine bösen Seiten, so seine, weil du bist halt, du darfst halt immer nicht vergessen, du bist in der Hölle. Und es sind auch Bösewichte.
Und es ist ja ein Roguelite. Das haben wir jetzt gar nicht dazu gesagt. Ein Roguelite-Spiel.
Das ist ein Roguelite-Spiel.
Also die Tags bei Steam sind Action Roguelike und Roguelite, die es dazu gibt.
Also man geht in Dungeon, man stirbt und wenn man stirbt, verliert man seine Sachen bis auf einen gewissen Teil.
Richtig. Aber toi, 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 ich bin noch nicht gestorben.
Ja, vielleicht der Schwierigkeitsgrad, vielleicht zieht er ja noch an.
Es ist halt auch, je öfter du in die Welt hinausgehst, in diese Länder, desto schwerer wird's auch. Das merke ich. Man merkt es.
Ich meine, du hast jetzt hier den ersten Boss, hast du jetzt besiegt, hast du gesagt? Quasi das erste Tor erledigt.
Ersten von 8 auf jeden Fall, laut Spiel.
Ah ja, okay. Ja, also hab's ja gesehen, so, du hast dich noch gut geschlagen. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, schon sieht, wie die Bosse teilweise angreifen, große Hagelstürme und Bodenwellen und so auf dich niederprasseln lassen, das war jetzt der erste Boss. Ich kann mir gut vorstellen, dass beim letzten Boss, dass da dann die ganze Map plötzlich voll ist mitgeschossen.
Und ich spiel's nur auf Mittel, ne? Also hast vier Schwierigkeiten. Ja, du hast vier Schwierigkeitsgrad. Ja. Du hast vier Schwierigkeitsstufen, die du auswählen kannst. Mhm. Leicht, Mittel, ich glaube schwer und extrem oder irgendwie sowas.
Ah, okay.
Und ich spiele nur auf Mittel.
Ja, würde ich aber auch machen. Also wenn ich so ein Spiel zum ersten Mal spiele, würde ich auf jeden Fall auch immer den, das steht ja meistens auch dran, vom Entwickler empfohlen.
Genau.
Für das perfekte oder für das beste Spielerlebnis. So, das wähle ich eigentlich auch immer aus. Und wenn mich das Spiel dann richtig packt, dann gehe ich auch manchmal noch auf schwer. Zusätzlich oder während des Spiels.
Ja, ich habe tatsächlich auch schon Spiele gehabt, wo ich dann auf das höchste Schwierigkeitsgrad gegangen bin. Einfach nur, und wenn es nur aus Neugier ist, wie es sich spielt.
Ja. Ich hab ja tatsächlich mal eine Zeit lang, um das jetzt kurz aufzugreifen, ich habe ja mal eine Zeit lang wirklich gesagt, so, ey, ich will die Spiele extra schwer spielen. Das heißt, ich habe jedes Spiel, das ich angefangen habe, im Vorhinein immer auf die höchste Schwierigkeit gestellt. Mhm. Zum Beispiel sowas wie in Horizon Zero Dawn habe ich auf der höchsten Schwierigkeitsstufe gespielt, von Anfang an. Man gewöhnt sich ja dann dran, weil man kennt's nicht anders. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn du normal anfängst und dich dann steigerst, dann fühlt sich so an wie, okay, es ist eigentlich unmöglich, das so zu machen, wenn du es nicht anders kennst, dann gewöhnst du dich automatisch schon an das Schwerere und nimmst es wahrscheinlich nicht so sehr wahr. Aber gleichzeitig, genau deswegen habe ich mich dann gefragt, warum mache ich das überhaupt? Ist es denn wirklich so, dass ich dann mehr Spaß habe, wenn es schwerer ist und ich mehr Versuche brauche?
Also ich finde es, also es gibt Spiele, da macht es mehr Spaß.
Weiß ich nicht.
Ich kann da mal ein Beispiel nennen.
Ja.
Das ist Resogun. Haben wir in der Vergangenheit im Podcast schon mal drüber, habe ich schon mal angeschnitten, das Thema, weil du, jetzt weiß ich leider nicht, wie es heißt, von Hausmark, das Spiel auf der PS5. Wie heißt das denn? Weil das hast du, wolltest du
Returnal meinst du?
Returnal. Und Resogun ist auch von Hausmark, von demselben Entwicklerstudio. Mhm. Und da ist im Prinzip auch ein ganz simples Gameplay. Du fliegst da mit dem Raumschiff halt um einen Kreis, wo halt immer wieder irgendwelche Gegner erscheinen und du die abknallen musst. Mhm. Und in der schwierigsten Schwierigkeitsstufe, da feuern die alle Gegner, und das sind teilweise Hunderte, die da auf dich zukommen, feuern alle einen Feuerball in deine Richtung ab, wenn du die triffst.
Mhm.
Und das ist ein Schwierigkeitsgrad von schwer auf extrem, hebt das den Schwierigkeitsgrad nochmal exponentiell an.
Aber macht es dadurch mehr Spaß?
Es macht mehr Spaß, weil du hast viel mehr Action, viel mehr, auf was du achten musst, viel mehr entwickelst dadurch auch mehr, hast mehr Ansporn halt einfach.
Mhm. Okay, interessant.
Ich finde das richtig cool.
Interessant. Ich meine, ich hab das auch schon mal erlebt. Ich meine, es gibt natürlich so Spiele, die sind von Natur aus schwer, so Dark Souls und sowas, die haben ja keinen Schwierigkeitsgrad. Das ist ja auch so ein bisschen das Souls-like-Genre. Wo ich aber dieses Phänomen, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch mal hatte, war bei God of War. Das hast du ja nicht gespielt, gell? Das von 2018.
Doch, das habe ich.
Das hast du gespielt? Echt?
Gespielt. Okay. Nicht durchgespielt, aber ich habe es gespielt.
Okay. Das habe ich auf jeden Fall gespielt und habe mal gedacht, okay, habe ich sogar ein Let's Play davon auf YouTube. Das spiele ich mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, und zwar God of War. Also es gibt leicht, normal, schwer und God of War.
Okay.
Und God of War ist halt wirklich extrem hart. Da bist du maximal 2 Schläge und du bist tot von normalen Gegnern. Und das habe ich durchgezogen tatsächlich, das komplette Spiel auf God of War gespielt. Und das war tatsächlich sehr, sehr geil. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mehr Spaß gemacht hat als auf normal. Wenn ich das jetzt zum ersten Mal spielen würde, würde ich niemals auf God of War gehen, weil das dich völlig rausreißt. Das Pacing ist nicht mehr so schön, wie wenn du es auf normal spielst, wenn du die Story erleben möchtest und so weiter. Aber trotzdem, wenn du es dann auf God of War spielst, ist es wirklich so, dieses, du hast mit jedem Kampf, den du schaffst, so ein brutales Erfolgserlebnis, weil eben aber auch das Gameplay so on point ist. Das ist halt das Allerwichtigste. Wenn das Gameplay nicht on point ist, dann ist ein hoher Schwierigkeitsgrad, macht keinen Spaß.
Ja.
Assassin's Creed Valhalla habe ich auf schwer gestellt, war mega scheiße. Habe ich dann auf normal runtergestellt, weil es einfach das Gameplay war einfach nicht gut genug, als dass man Spaß hat auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Okay. Aber bei God of War war es wirklich, also es war frustrierend, aber es war geil. Es war wirklich, wirklich geil, weil es einfach on point war. Also da habe ich das auch erlebt, aber trotzdem würde ich mich niemals jetzt nochmal, wie ich es eine Zeit lang gemacht habe, für einen schwierigen, also für den hohen Schwierigkeitsgrad entscheiden. Beim ersten Spielen von einem Spiel. Würde ich jetzt nicht mehr machen. In keinem Fall.
Und warum nicht?
Naja, weil ich keinen Mehrwert darin sehe. Wenn du das erste Mal ein Spiel spielst, ganz casual, sehe ich einfach keinen Mehrwert darin, dir eine zusätzliche Challenge zu geben, die dich womöglich, die dein Pacing womöglich ruiniert und dich rausreißt immer wieder, weil du an einer Stelle einfach hängst und nicht weiterkommst, die normalerweise, ja, ist wahrscheinlich eher bei Story-Games so der Fall, aber sehe ich nicht. Klar, bei sowas wie Elden Ring und so, da gehört's dazu, aber da ist es eher auch so gedacht irgendwie. Da ist das Spiel ja so aufgebaut, dass du immer wieder scheiterst und auch bei Roguelikes und so, das ist ja so, ist ja so gedacht. Aber bei so einem Story-Game, jetzt stell mal vor, keine Ahnung, Final Fantasy 16, wenn du da einstellen kannst, schwer, normal oder leicht, natürlich nehme ich da normal. Ich würde jetzt niemals ein Final Fantasy auf schwer spielen, dass ich womöglich in die Bredouille komme, im Laufe des Spiels den Schwierigkeitsgrad runterzumachen, weil es mich nervt, dass ich an dem einen Boss nicht vorbeikomme, so. Mhm. Weil ich die Geschichte ja auch erleben möchte und so, weißt du? Wenn ich dann merke, okay, das Gameplay ist so cool, das Spiel hat so viel Spaß gemacht, dann spiele ich es vielleicht nochmal auf schwer, aber so im ersten Ding, also im ersten Anlauf, würde ich es nicht mehr machen. Obwohl ich schwere Spiele mag, aber so künstlich das nach oben zu treiben,
Wobei ich, bei den Final Fantasy Games kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass du dann Schwierigkeitsgrad einstellen konntest. Ich weiß nicht, wie es bei den neueren ist, aber Teil 1 bis 7 oder bis 9 sogar.
Also bei 10 stimmt, da konnte ich es auch nicht.
Nee, bei 10 auch nicht.
Final Fantasy 15. Ich glaube ja. Ich glaube, da gab es einen Schwierigkeitsgrad.
Ich glaube nicht mal bei 11, nicht mal. Zodiac Age konntest auch keinen Schwierigkeitsgrad.
Zodiac Age ist aber 12.
Ach, 11 war ein Online-Teil, ne? Mhm. Richtig.
Ich glaube, bei Final Fantasy 15 konntest du einen Schwierigkeitsgrad einstellen, tatsächlich. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja, aber auf jeden Fall. So.
Ja, sind wir ein bisschen abgeschweift. Ne?
Genau, ich wollte. Also, ja.
Nochmal kurz zurück zu Cult of the Lamb zu springen. Wie gesagt, es ist ein wunderschönes Spiel und es hat jetzt lange gedauert, dass mich ein Spiel mal wieder so gefesselt hat.
Mhm.
Und ich werde es nächste Woche auf jeden Fall wieder streamen.
Sprech doch mal noch kurz über die Twitch-Integrierung, die es da gibt. Das fand ich nämlich super spannend.
Oh ja, du hast die Möglichkeit, deine Community auf Twitch einzubinden in deinen Kult in Form der Twitch-IDs, also die Twitch-Namen.
Mhm.
Die können dann quasi, es gibt so ein Widget, was du im Twitch-Stream einblenden kannst. So ein Tool, also, was du aktivieren
das
musst.
Das ist quasi vielleicht, ich habe das ja gesehen, wie es wirklich aussieht. Das ist, wenn dann Basti an dem Punkt ist, dass ein neues Kultmitglied kommt, dann siehst du als Zuschauer quasi in deinem Fenster, ich habe erst gedacht, okay, ist das jetzt in-game, weil es halt wirklich so auch in dem Design war, wie das Spiel selber war, habe dann aber gesehen, dass es Bastis Cam verdeckt hat. Und dann habe ich erst geschnallt so, ach, ich kann da draufklicken, weil es ist ganz ungewohnt, dass man im Stream irgendwie interagieren kann mit dem Fenster selbst. So im Chat, ja?
Siehst du, das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, das dachte ich mir nämlich. Das war nämlich wirklich witzig so. Du hast dann da die Schaltflächen gehabt, da konntest du dann draufklicken und konntest dann sagen, ja, ich möchte Teil des Kults werden. Bist du sicher, dass du das möchtest? Das bedeutet, dann stand da halt dran, hier, dass dein Name dann hier im Stream und so erscheint und bla 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 und im Spiel drin ist. Und dann bestätigst du das nochmal und dann wirst du reingenommen in die Zählung quasi. Also wirklich richtig, richtig cool gemacht. So,
Das Spiel selbst macht dann daraus eine Auslosung.
Mhm.
Und ja, die Folge ist halt, einer wird gewählt und der übernimmt dann quasi einen Anhänger. Aber nur den Namen. Ne? Der kann den nicht steuern, aber er kann dieses Tier, weil das sind alles Tiere in dem Kult, kann sich das Tier halt so gestalten, wie er möchte. Es gibt halt viele verschiedene Tiere zur Auswahl als Preset und dann kannst du die farblich noch verändern, kannst dir, glaube ich, Hüte geben oder irgendwie sowas?
Also ich hatte so Runen, also ich hatte entweder so zwei verschiedene Runen auf der Stirn oder nichts.
Okay, weil einen hatten wir dabei, der hat eine Schildkröte genommen. Das
war ich.
Das warst du?
Ich habe die Schildkröte genommen.
Hast du die Schildkröte genommen? Ach ja. So.
Ja, ich war mir die blaue Schildkröte.
Ja, ich war mir jetzt nicht sicher. Ja, und da dachte ich, dass der, weil der Hut, das ist ja der Panzer der Schildkröte
ja, genau.
gewesen. Und da dachte ich, hat er den jetzt ausgewählt?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du Sachen freischaltest, die dann vielleicht die Leute auswählen können. Aber auch das war wirklich wieder cool gemacht. Das war, hat mich voll perplex getroffen. So, ich habe gesehen, okay, Auslosung gewonnen. Dann erschien im Streamfenster so, hier, du hast gewonnen, gestalte jetzt deinen Charakter. Und da habe ich gedacht, kann ich jetzt wirklich auswählen, wie das aussieht? Ich konnte wirklich aus irgendwie 20 verschiedenen Tieren, 30 verschiedenen Farben und dann eben noch so ein paar zusätzliche Accessoires oder sowas auswählen. Richtig, richtig cool. Und dann wenige Sekunden später hast du im Spiel von Basti das gesehen, was ich von mir aus hier als Zuschauer an meinem Rechner gemacht habe. Also wirklich sehr cool und auch, du hast ja gesagt, es gab schon öfter so Twitch-Integrierungen bei Spielen. Ich muss aber sagen, ein wirklich smarter Move von den Entwicklern, weil so wird es natürlich ein riesengroßes Twitch-Game werden, weil du hast so eine krasse Interaktion in einem Spiel von Zuschauer zu Spiel zu streamen. Hast du ja fast nie.
Und da kommt ja noch mehr. Es soll dann später noch Live-Events geben, wo die Nutzer, also deine Twitch-Community, dich entweder ärgern kann
okay.
oder unterstützen kann.
Aha, okay.
Das soll cool. alles kommen.
Also mega, mega gut. Ich fand es richtig faszinierend. Ich kannte sowas gar nicht. Wie gesagt, du hast bei Dead Cells oder so, was ist da für eine Twitch-Integrierung?
Das ist im Prinzip, ist das nur ein Begleiter, den du quasi aktivieren kannst. Mhm. Und jemand kann sich diesen Begleiter quasi schnappen. Aber ich glaube, viel mehr ist das dann auch gar nicht.
Okay.
Der hatte dann auch den Namen des Twitch-Nutzers und das war's.
Ah ja, okay.
Ich weiß gar nicht, ob der Twitch-Nutzer selbst irgendwas machen kann. Ich glaube, okay. Es gibt so ein, zwei Befehle, die im Chat gemacht werden können per Ausrufezeichen. Mhm. Aber ich komme jetzt nicht mehr. Also ich habe das auch nur einmal ausprobiert. Das hat leider nicht so richtig funktioniert. Okay. Da funktioniert das hier bei Cult of the Lamb
das
schon
funktioniert
viel besser.
So gut. Also ja. Wirklich, ich muss wirklich sagen, da Chapeau an die Entwickler. Super, super krasser und schlauer Marketing-Move von euch. Dadurch wird das Spiel noch mehr durch die Decke gehen, als es jetzt eh schon die ganze Zeit hochgehypt wurde. Und es ist ja auch ein gutes Spiel in sich. Also es ist jetzt nicht die Twitch-Interaktion, die es so beliebt macht, sondern das ist jetzt so ein zusätzliches Ding, dass die Leute auch noch Spaß dabei haben, das zuzugucken. Wie viele Zuschauer waren es? 76.000 am Peak?
Also der Peak war 76.000, ja, hatte ich erzählt im Stream auch.
Ja.
Also das war zumindest also, heute Mittag, als ich zu Hause war und geguckt habe, also bevor ich angefangen habe zu streamen.
Das ist richtig krass. 76.000 Zuschauer zur selben Zeit? Nicht schlecht, ja. Nicht schlecht. Also Respekt an die Entwickler, da haben sie wirklich Gutes gemacht.
Ich wollte gerade sagen, Shoutout an Massive Monster für dieses wunderschöne Spiel
ja.
und Shoutout an Devolver Digital für das Publishen, ne? Fürs Vertrauen
ja.
an den Entwickler. Also wirklich absolut genial.
Hammer. Ja, also ich war auch hellauf begeistert, als ich bei dir zugeguckt habe und ich freue mich drauf, selber zu spielen. Also es wird bei mir noch eine Weile dauern, bis ich es anfassen werde, aber ich freue mich schon drauf.
Kannst du auch, weil das Gameplay, das ist auch einfach so smooth, das läuft einfach butterweich. So.
Ja, ich muss eh sagen, so in letzter Zeit, Basti, ich bin echt ein bisschen, ich freue mich extrem auf die ganzen Roguelikes, die ich noch vor mir habe und die ich nämlich noch nicht kenne. Mit Moonlighter habe ich ja jetzt echt ein tolles Roguelite gefunden, was super viel Spaß macht und halt auch, sag ich mal, durch diese Komponente von Laden führen und sowas, was du da alles integriert hast. Also vielleicht kurz, dass ich das auch nochmal erwähne. Moonlight ist auch ein Roguelite, ähnlich wie Cult of the Lamb. Nur führst du da halt keinen Kult, so wie bei Cult of the Lamb, sondern du führst halt so einen Laden, wo du tagsüber dann die Sachen, die Items verkaufst, die du in den Dungeons nachts, wenn du die Monster bekämpfst und so, die du dann findest und verdienst damit Geld, kannst dir damit wieder neue Ausrüstung kaufen und so weiter. Und das ist halt so ein schöner Kontrast, den du hast. Einmal das Kloppen von Monstern in Dungeons, was ziemlich anspruchsvoll ist. Und auf der anderen Seite dann tagsüber den Laden führen, was halt sehr gemächlich ist und so, wo man dann auch
gut,
Angebot ja auch, und Nachfrage ist, beobachten muss und so.
Also es ist viel Management in ja, dem
übel,
Part des Spiels.
Übel viel Micromanagement, ne? Ja.
Aber es ist eigentlich vom Gameplay eher so, ist nicht, du bist halt nicht so aktiv, sag ich mal.
Also ich sag mal so, in den Dungeons, ich habe noch nicht so viele Referenzen zu Roguelikes, muss man dazu sagen. Ich kenne noch nicht so viel. An sich ist Moonlighter mein zweites Roguelike, das ich jetzt spiele im Leben. Aber mir gefällt das Genre sehr, sehr gut. Nee, stimmt gar nicht. Das dritte. Ich habe ja Returnal auch gespielt. Und Slay the Spire, das andere, das Kartenspiel, ja. Roguelike. Und mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Und ich habe mich echt so ein bisschen in das Genre verguckt. Also ich habe Dead Cells auch schon installiert auf der PlayStation. Ah. Also das wird bald kommen. Außerdem gucke ich mit sehr, sehr großen Augen jetzt natürlich auf Cult of the Lamb. Mhm. Und auch auf Hades. Ich weiß nicht, ob du das Spiel schon mal gehört hast. Das wurde das ja...
Hab ich selbst schon im Stream gespielt, tatsächlich.
Ah, okay. Ja, weil das wurde ja auch in den Himmel gelobt. Das soll ja das eins der gut. besten Roguelikes sein, das existiert.
Das ist auch wirklich gut.
Oh, da habe ich Bock drauf. Ich habe Bock drauf. So viele Roguelikes, die noch vor mir liegen. Geil.
Nee, was ich aber gerade meinte, ist, du hast halt... bei Moonlighter hast du halt diesen... Einmal diesen Ladenpart, der so ein bisschen... Vom Gameplay, da bist du halt nicht so aktiv, da bist du ein bisschen mehr am Management, Micromanagement, ja. Und bewegst dich ja auch fast gar nicht so, ne?
Ja.
Aber in den Dungeons, da bist du halt umso aktiver.
Ja, genau. Und diesen Kontrast, halt, den finde ich toll. Also hätte ich nicht gedacht, ich habe es am Anfang gedacht, so, okay, ich führe einen Laden, interessant. Mhm. Aber im Laufe des Spielens, es ist nämlich wie bei Cult of the Lamb, du verlierst dich so ein bisschen da drin. Also du spielst es und merkst gar nicht, wie die Zeit rumgeht und denkst, ja komm, jetzt verkaufst du nochmal dein Zeug. Ja, jetzt kannst du nochmal kurz in den Dungeon reingehen. Dann hast du da wieder Items. Ach komm, jetzt verkaufe ich sie nochmal. Dann gehe ich nochmal in den Dungeon rein und dann verkaufe ich wieder mein Zeug. Und immer wieder und wieder. Und das ist so, das lässt dich nicht los. Das ist wirklich so richtig suchtmachend.
Ich finde das richtig gut, dass du irgendwie so den Zugang zu Roguelikes gefunden hast jetzt gerade.
Mega.
Ich finde das irgendwie cool.
Guck mal, jetzt, wenn wir schon bei Roguelikes sind. Wir hatten eigentlich noch so eine kleine andere Sache geplant für heute, aber ich würde sagen, dann machen wir die einfach wann anders und reden mal noch ein bisschen über Roguelikes, okay?
Ja, aber Roguelikes würde ich tatsächlich irgendwann das Thema nochmal richtig größer aufziehen, wenn du vielleicht auch ein bisschen mehr, über ein paar mehr Roguelikes gespielt hast.
Genau, aber jetzt erzähle ich mal noch von noch einem, was ich jetzt nämlich gespielt habe, zwar Returnal, ja?
Returnal. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, weil das vergesse sonst, dass ich das nachher außer Acht. Ich finde halt, also Cult of the Lamb fand ich halt so gut. Hätten wir heute den Podcast nicht geplant. Mhm. Ich hätte einfach nur locker 2 Stunden weitergespielt. Ja. Also ja. Ohne Witz.
Mhm.
Das wollte ich halt nur mal kurz erwähnen. Ja. Also das ist wirklich absolute
Kaufempfehlung. Also das fühle ich zu 100%. Wo ich das nicht hatte, Returnal. Returnal ist ein krasses Roguelike, auf jeden Fall ein AAA-Roguelike. Und halt wirklich auch Roguelike, du verlierst halt wirklich alles. Also es ist nicht so wie bei Moonlighter, dass du doch so irgendwie die obere Spalte vom Inventar, die darfst du behalten an Items zum Beispiel oder dein Geld, was du hast, behältst du, sondern bei Returnal verlierst du wirklich alles, wenn du stirbst und fängst bei 0 an, 0,0. Jedes Mal.
Und das kannst du auch nicht umstellen?
Nee. Ah, okay. Da fängst du immer bei 0 an. Das Einzige, was du hast, irgendwann mal Checkpoints. Wenn du mal einen gewissen Spielabschnitt geschafft hast, der wirklich sehr, sehr lang ist, bekommst du einen Checkpoint, um dann den zweiten Spielabschnitt zu machen, der genauso lang ist wie der erste Spielabschnitt. Das ist das Einzige, was dir das Spiel gibt. Ansonsten nichts. Und bei Returnal war es wirklich so, ich wollte das ja erstmal alleine spielen. Einfach so ein bisschen zu gucken, schaffe ich das? Weil ich wusste schon, dass es schwer sein würde. Aber ich habe es ja auch im Stream gespielt. Und hab dann aber gemerkt, no chance. Ich habe keine Chance, gegen dieses Spiel anzukommen. Warum? Zum einen hat's mich sehr frustriert, weil ich recht schnell gestorben bin immer wieder von vorne anzufangen und wieder neu meine Waffen zu leveln und so weiter und die immer wieder gleichen Bereiche quasi abzufrühstücken, bevor ich dann ins nächste Gebiet kann, wo ich dann ursprünglich auch gestorben bin. Das hat mich immer so ein bisschen genervt, weil eben die Vorbereitungszeit immer recht lange war. Und zusätzlich hat mich natürlich so mein eigener Skill ein bisschen genervt, weil es ist natürlich ein Third-Person-Shooter, den du mit Returnal hast. mit den, ach Gott, wie nennt man es denn hier? Die Bullet Hell? Da werden ganz viele Kugeln auf dich drauf fliegen. Ich hab's gerade vergessen, wie es heißt. So wie bei Nier Automata auch. Das heißt, die Gegner schießen so Kugeln, die sich so langsam über den Boden oder über durch die Luft bewegen, denen du dann so gesehen ausweichen kannst. Ein Bullet Hell Shooter ist es, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall, es ist halt ein Third-Person-Shooter und ich bin halt echt nicht gut in so Shooter-Games. Bin ich einfach nicht. Ich bin jetzt nicht der mega schlecht, aber ich bin auch nicht so gut, mir passiert da zu viel. Wenn ich gleichzeitig schießen, laufen und zielen muss, gleichzeitig dann auch ausweichen muss, dabei noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Schalter aktivieren oder andere Dinge kaputt machen muss und da dann wieder ausweichen muss und dann kommt von hinten wieder irgendwas und auf die Map schauen, mir passiert das irgendwie zu viel, sodass ich kurz über lang immer sterbe und ich es nicht schaffe.
Hast du mal eine kurze Zwischenfrage an dich? Ich wollte dir jetzt nicht reingrätschen, aber kurze Zwischenfrage an dich. Bist du denn jemand, der grundsätzlich schon Probleme damit hat, die beiden Analogsticks von dem PlayStation-Controller asynchron zu bewegen?
Nee, das gar nicht. Also ich krieg das schon hin, aber gerade wenn das, sag ich mal, wenn der Schwierigkeitsgrad höher wird, so wie es jetzt eben bei Returnal ist, dann, ja, da verlierst du mich halt. Das krieg ich einfach nicht mehr so gut hin. Nur mit sehr, sehr viel Arbeit. Ich sag mal so, jemand, wo Skill hat am Controller, was dieses Genre angeht, braucht halt am Ende nur ein Drittel der Zeit, die ich brauchen würde, um das zu schaffen.
Ja, okay.
Und gerade bei Returnal hat mich da, eben weil es ein Roguelike ist, hat mich irgendwann so ein bisschen die Geduld verlassen. Das Coole allerdings ist, mit dem Update, das jetzt, ich weiß gar nicht, Anfang diesen Jahres, glaube ich, kam ein Update in Returnal, und zwar, dass man es Koop spielen kann. Das heißt, man kann zu zweit in diese Dungeons, in Anführungszeichen, reingehen und
Ich dachte, das ging von Anfang an.
Nee, das wurde erst dazu gepatcht.
Okay.
Und ja, Koop habe ich es dann erst mit meinem Bruder eine Weile gespielt. Wir sind recht häufig gescheitert und haben es dann leider nicht geschafft. Und dann habe ich es mit einem Kumpel gespielt und der ist halt, sag ich mal, ziemlich krass. Was so Shooter-Games angeht, also allgemein was Gaming angeht, ist der halt ziemlich krass. Der ist sehr, sehr skillig unterwegs und hat immer bei jedem neuen Spiel, das man spielt, ist er halt irgendwie immer der Beste von uns. Und mit dem habe ich das dann gemeinsam gespielt. Der hat es auch alleine schon durchgespielt mit meinem Bruder zusammen. Also der hat es dann mit mir schon ein drittes Mal durchgespielt. Und mit dem bin ich dann durch das Spiel durchgelaufen, sage ich mal, an zwei Abenden. Und es hat richtig Bock gemacht. Also es war richtig, richtig cool, weil auch so die Story und die Atmosphäre von dem ganzen Spiel echt cool ist und die Musik. Also es packt einen richtig, es ist sehr anspruchsvoll und zu zweit, aber dadurch, dass man sich gegenseitig wiederbeleben kann, wenn mal einer stirbt, ist es auch nicht so endgültig, wenn man mal einen Fehler macht, weißt du?
Ja.
Das heißt, wenn ich dann mal sterbe, dann wiederbelebt er mich halt und dann ist nicht sofort ein 3-Stunden-Run vorbei und du fängst wieder bei null an.
Ja, und das ist schon besser, ne? Ja,
so hat's dann Spaß gemacht, aber alleine hätte ich das Spiel niemals fertig gespielt. Niemals. Weil's einfach, es hat dich einfach zu sehr dafür bestraft, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen die Ironie, weil ich kenne das ja so von den Souls-Spielen, die ich ja wirklich toll finde und liebe. Da ist es ja auch so, du wirst auch immer extrem bestraft, wenn du da einen Fehler machst. Du musst teilweise nochmal irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwo zu einem Boss rennen. Wenn du dann an dem Boss gestorben bist, dann stirbst du wieder und dann ist wieder eine dreiviertel Stunde Spielzeit umsonst. Aber bei Returnal, weiß nicht warum, aber da hat's mich einfach sehr gestört und genervt und demotiviert. Was eigentlich komisch ist, weil eigentlich sind doch Roguelikes in sich so gestaltet, dass es eben nicht demotivierend ist, sondern durch die zufallsgenerierten Level und so mal immer wieder irgendwie was Neues hat. Weißt du, was ich meine?
Wenn du sagtest, ja, das ist schon richtig, aber wenn du sagtest, das Spiel nimmt dir alles, wenn du stirbst. Ich meine, ich kenne das Spiel jetzt nicht. Ich würde es natürlich auch gerne mal spielen, aber ich habe halt einfach keine PS5. Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast im Game, das kannst du jetzt vielleicht gleich mal sagen, dir dein Inventar zusammenzusammeln. Mit keine Ahnung, mit verschiedenen Waffen vielleicht oder Rüstungsteilen oder weiß der Geier was. Ist es natürlich was anderes, wenn du da stirbst und alles ist weg, als wenn du bei einem Dead Cells stirbst und alles ist weg, weil da hast du nur eine Waffe und entweder eine Nebenwaffe oder ein Schild.
Ja. Ja, also das Ding ist, bei Returnal, du fängst immer an mit einer Level 1 Waffe und die wird dann mit der Zeit halt immer stärker. Mhm. Und wenn du, du hast beispielsweise, wenn du eine, also du hast immer, der erste Spielabschnitt sind drei Gebiete mit jeweils drei Hauptbossen. Und wenn du den ersten Hauptboss oder den ersten Boss besiegt hast, dann kannst du theoretisch direkt in Welt 2 gehen, wo dann der zweite Unterboss von drei Bossen eben da ist. Mhm. Das Problem ist, wenn du dann stirbst und mit einer Level 1 Waffe in Welt 2 gehst direkt, hast du keine Chance. Weil Level 1, damit brauchst du da nicht hingehen. Und deswegen musst du dann jedes Mal erstmal wieder durch Welt 1 durchlaufen, deine Waffe hochleveln und dann kannst du in Welt 2 gehen. Mhm. Und dann kannst du da wieder anfangen. Wenn du da dann wieder stirbst, dann musst du nochmal durch Welt 1 rennen und deine Waffe hochleveln, weil die wieder bei Level 1 ist, wenn du dann neu anfängst. Und das hat mich halt einfach genervt, wenn man dann, keine Ahnung, wenn die Waffe automatisch irgendwie auf Level 5 wäre oder so, dass man eben direkt in Welt 2 kann, dass man quasi so eine Art Checkpoint hat. Das fände ich wiederum cool. Dann hätte es mich vielleicht auch nicht so demotiviert, aber das jedes Mal wieder von vorne alles neu zusammenzusuchen, wieder neu hoch zu leveln. Und dann passiert es halt auch mal, dass du in Level in Welt 1 stirbst. Und dann denkst du, boah, jetzt waren die 20 Minuten wieder umsonst und nochmal von vorne und rein. Und dann gehst du halt doch wieder direkt ins zweite Gebiet und merkst wieder, nee, es geht aber nicht. Ich muss durch das erste Gebiet durch. Ich habe sonst keine Chance. Zumindest nicht mit meinem Skill. So. Und dann sind wir halt wieder beim Ding. Dann denke ich, dann ist mein Skill wohl nicht hoch genug. Als andere können es vielleicht, ich kann es wohl leider nicht. Aber so verliert mich das Spiel halt so. Ja, und das ist halt irgendwo schade, weil es echt ein cooles Spiel ist mit einer coolen Story und einer coolen Atmosphäre, was wirklich lohnenswert ist, mal erlebt zu haben. Aber das Spiel verbietet es dir, wenn du nicht gut genug bist. So. Und das finde ich so ein bisschen schwierig, weiß nicht. Aber das habe ich bei drei Roguelikes, die ich gespielt habe, ist das jetzt das Einzige, bei dem das so ist. Die anderen zwei? Nee.
Ich habe gerade mal in meinem Steam geguckt, weil ich es da nämlich ein es ist eigentlich mehr ein Survival Game. Mhm. Und ja, du hast also wenn ich mir mal die Tags gerade bei Steam angucke, da steht halt Souls-like tatsächlich auch drauf.
Und, was bei Returnal?
Nee. Bei einem Spiel, was ich gerne mal mit dir spielen würde, das hätte ich jetzt gleich erwähnt.
Ja, erwähn's doch mal, ich bin gespannt.
Das nennt sich Outward.
Outward? Nee, das sagt mir tatsächlich nichts.
Gibt's mittlerweile eine Definitive Edition mit inklusive DLCs. Das ist ein Open-World-Survival-Game, was du, ein Koop, du kannst es im Koop mit, also zu zweit maximal spielen. Mhm. Und da ist es auch so, wenn du stirbst, fängst du von vorne an. Da hast du einen ganz neuen Charakter, glaube ich sogar.
Ah, okay, das ist so dieses endgültig tot
genau.
Von einem Charakter. Ja, okay. Ja, das ist da, aber das ist ja wieder ein bisschen was anderes. Das ist natürlich auch interessant. Ja.
Ist halt so Fantasy-like. Mhm. Das Thema ist halt definitiv Fantasy. Du kannst es sowohl im lokalen Koop spielen, als auch im Online-Koop. Mhm. Und irgendwann würde ich das ganz gerne mal mit dir spielen, glaube ich.
Ja, finde ich cool. Ey, wir haben noch einige Spielprojekte eigentlich vor uns, Basti. Müssen wir sowieso mal angehen in naher Zukunft.
Ja.
Ja.
Das fiel mir gerade nur ein, tatsächlich.
Ja.
Ja.
Ja, aber das auf jeden Fall, das wollte ich jetzt wo wir mit irgendwann, wir haben uns vorgenommen, dass wir mal jedes Spielgenre so ein bisschen durchgehen. Haben wir ja schon mal gesagt, so mit Rennspielen wollen wir unbedingt mal in Zukunft machen.
Genau.
Mit Roguelikes, aber natürlich sowas wie Roguelikes. Dadurch, dass ich da noch nicht so viel gespielt habe, setzt man das eher so ein bisschen in die Zukunft, dass auch ich da ein bisschen mitreden kann. Aber wir wollen das auf jeden Fall machen, verschiedene Spielgenres durchzugehen und da mal in Podcasts drüber zu sprechen und unsere Lieblingstitel da zu nennen, warum wir das Genre cool finden, warum wir es vielleicht scheiße finden. Und das wird auf jeden Fall in Zukunft kommen. Aber ich wollte jetzt trotzdem mal so diese Roguelike-Spiele so ein bisschen anreißen, weil Cult of the Lamb mich heute auch so ein bisschen mitgerissen hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das hat irgendwie. Ich meine, wir hatten ja eine Kommunikation im WhatsApp vorher. Kann ich ruhig mal drüber sprechen, weil ich dir das halt auch erzählt habe, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt hier mit Secret of Mana oder Super Mario World irgendwie da irgendwie reingrätsche, möchte ich eigentlich nicht. Und dann hast du mir sogar noch Stray vorgeschlagen.
Stray, ja.
Und da habe ich schon so gedacht, eigentlich keine schlechte Idee.
Mhm. Übrigens, Stray ist auch so, das habe ich auch schon gespielt. Das wollte ich auch mal im Podcast ansprechen, aber es hat sich noch nicht ergeben. Mhm. Kommt aber noch.
Ja.
Ja.
Ist ja auch ist ja irgendwie auch ein schönes Spiel.
Ja, voll.
Und habe dann saß ich hier zu Hause und habe so gedacht, oh, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Cult of the Lamb habe ich dann mittlerweile irgendwie auf dem Schirm gehabt und habe ich die Wahl gehabt, dann noch zwischen Stray und ich hatte sogar, muss man mal ganz ehrlich sagen, ich hatte sogar noch im Kopf, ey, wie wäre es, wenn du jetzt einfach mal irgendwie was ganz Komisches machst und einfach The Last of Us spielst im Stream. Ja. Ne? Habe ich so gedacht. Aber ja, letzten Endes habe ich mich dann für Cult of the Lamb entschieden.
Mhm.
Und es war die absolut richtige Entscheidung.
Ja, ja, würde ich auch sagen. Also ich habe dadurch jetzt auch noch viel mehr Bock auf das Spiel als vorher eh schon gehabt. Ja. Ja, sehr cool. Ich beim Blick auf die Uhr, Basti, ich würde sagen, wir neigen uns jetzt schon mal langsam dem Ende, oder? Was meinst du?
Ja, so langsam, ich meine.
Also ursprünglich wollten wir eigentlich noch so ein bisschen über das The Last of Us Remake reden, aber das machen wir dann einfach wann anders.
Können wir wann anders mal.
Machen wir einfach wann anders.
Wann kommt das eigentlich? Wann kommt das raus?
Lass mich kurz googeln, aber sollte nicht mehr so lang sein. Ich glaube im September sogar.
Also, dass wir vielleicht nochmal sprechen, bevor es rauskommt. Einfach.
Ja. Ja, das wird auf jeden Fall Sinn machen. Schauen wir mal. Remake. Am 2. September tatsächlich. Also würde ich sagen, vertagt man das auf nächste Folge.
Ja.
Würde sogar sehr gut passen, weil die beziehungsweise eigentlich würde es jetzt diese Folge sehr gut passen, weil am 2. September, das ist quasi die Woche nach Release.
Ja.
Sollen wir es doch noch vielleicht kurz ansprechen?
Oh Gott, ey.
Es geht dann schon wieder so lang.
Ich brauche irgendwie, gibt es gerade ein Gewinnspiel, wo man eine PS5 gewinnen kann? Ich bin so gespannt auf dieses Remake.
Ja. Ja.
Also ja, wir können es gerne.
Okay, wir halten es aber kurz, okay?
So 5 Minuten oder so.
Wir halten es kurz, ja. Also The Last of Us Remake, warum wir uns überlegt hatten, dass wir das heute thematisieren, ist, ich hatte letztens eine Diskussion mit ein paar Freunden, wo es eben drum ging, ist es denn jetzt gerechtfertigt, dass ein The Last of Us Remake jetzt kommt? Weil The Last of Us Teil 1 war ja jetzt erst auf der PS3, 2013 kam es raus, dann wurde es schon geremastert für die PS4 im Jahr 2014 oder 15. Und jetzt, sag ich mal, wenige Jahre später, in nur einer späteren Konsolengeneration kommt jetzt ein Remake. Braucht's das unbedingt? Muss es denn unbedingt sein? Und vor allem auch noch gleichzeitig als Vollpreistitel. So, darüber hatten wir gesprochen. Was sind denn deine Gedanken da dazu, zu diesen Aspekten?
Dafür müsste ich jetzt sagen, weißt du, bist du in Kenntnis davon, ob das eine von Grund auf neue Entwicklung ist?
Es ist ein Remake. Also es ist nicht, also
ich weiß, dass es ein Remake ist, aber es kann ja trotzdem sein, dass die diverse Programmierer. Nee,
das ist ja gerade das Ding. Bei einem Remake wird wirklich von Grund auf werden die Sachen neu gemacht. Also es ist nicht so, dass die sagen, wir nehmen uns jetzt die Schablone von dem und machen die einfach nur hübscher. Das ist nämlich dann ein Remaster. Das ist tatsächlich der Unterschied.
Dass sie gewisse Gameplay-Elemente beibehalten wollen und sie einfach übernehmen. Also
das Spiel in sich, die Story ist natürlich dieselbe. Die Charaktere sind natürlich dieselbe. Also die haben das Spiel, es ist schon ein Remake von dem alten Spiel, was bedeutet, das alte Spiel wirst du in diesem Spiel wiedererkennen, aber die ganzen Programmierungen, die sind von Grund auf neu gemacht worden. Also da wurde nichts recycelt. Nur die Idee wurde recycelt, sagen wir es mal so. Die Idee
theoretisch. Ich hoffe halt, weil wenn es sich am Ende anfühlt, als würde ich das allererste The Last of Us spielen, dann wäre es nicht gerechtfertigt.
Ja, aber so ist es nicht, tatsächlich.
Aber hast du es schon gespielt?
Nee, aber ja schon. Gut, man kann natürlich jetzt spekulieren, ist es denn so, aber es ist ein Remake. Und es ist eigentlich klar definiert, was ein Remake ist und was ein Remaster ist.
Ja,
und das, was du jetzt sagst, denn sein könnte, das wäre dann ein Remaster. Und die dürfen da nicht Remake draufschreiben, wenn es das nicht ist. Und
ich deswegen. Ich weiß. Ja, ich meine, was willst du jetzt hören? Also ich bin sowieso jemand, der sagt, wenn wenn es Hand und Fuß hat, dann gebe ich diese 80 Euro, jetzt in dem Fall, auch gerne nochmal aus.
Na, es ist jetzt das Ding. Es ist zum einen der Preis und zum anderen braucht es unbedingt ein Remake. Das sind die zwei Fragen. Weil ich meine, so alt ist das Spiel noch nicht.
Die Frage, also ich glaube schon, weil optisch vom ersten zum zweiten Teil ist natürlich ein Quantensprung gewesen. Ja,
auf jeden Fall. Ich meine, Naughty Dog lässt sich da nicht lumpen.
Ja, und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so unabwegig. Mhm. Ich finde die Idee mit der Optik vom zweiten Teil nochmal den ersten Teil neu rauszubringen, dann hast du halt beide Teile in guter Qualität. Ganz einfach. Mhm. In guter grafischen Qualität.
Ein Argument, was ein Kumpel von mir da gebracht hatte, war zum Beispiel, er versteht nicht, warum sie einen zweiten Teil rausbringen. Der kam ja 2019. Und jetzt, 3 Jahre später, kommt der erste Teil in derselben Optik. Warum sie nicht erst quasi das Remake gemacht haben und dann den zweiten Teil. Dass man dann quasi, wenn man den ersten Teil spielt, den in der schönen Optik hat und den zweiten Teil dann auch. Und nicht irgendwie quasi gezwungen ist, den ersten Teil in der schlechten Optik, in Anführungszeichen natürlich ganz groß, weil das Spiel sieht trotzdem bombastisch aus auf der PS4, der erste Teil, der aktuell existierende.
Ja.
Wieso diese Reihenfolge? Muss ich persönlich sagen, habe ich nicht so richtig nachvollziehen können, weil ich nicht finde, dass man gezwungen, also das ist nämlich so das Ding. Diese 80 Euro werde ich nicht ausgeben, zum Beispiel, für den ersten Teil. Mhm. Warum? Weil das ist ein Spiel, das habe ich schon gespielt. Und es ist ein Spiel, das ich bereits kenne. Es ist jetzt also nichts Neues. Und dafür jetzt 80 Euro auszugeben, ist für mich zu viel, weil ich da kein Erlebnis habe, dass es mir wert wäre zu sagen, das stelle ich jetzt auf ein Level mit einem anderen Vollpreistitel, wo ich mir eben quasi schon Gedanken machen muss. Weil ich kann mir natürlich nicht hier 10 Vollpreistitel im Monat kaufen. Das Geld habe ich natürlich nicht. Wo ich mir Gedanken machen muss, möchte ich jetzt dafür so diese Summe an Geld ausgeben? Ist es mir das wert? Und dann denke ich, so The Last of Us Remake ist was ich auf jeden Fall spielen möchte, aber ich muss es nicht sofort zu Release spielen. Ich warte einfach ein halbes Jahr, bis es meinem Angebot ist für 40 oder 50 Euro und dann schlage ich zu.
Ja, das kann man natürlich auch machen, aber
deswegen, für mich ist es gerechtfertigt, dass es 80 Euro kostet, aber ich bin nicht das Publikum, das damit angesprochen werden soll. Ich denke, die Leute, die mit diesem Remake angesprochen werden sollen, sind die, die gehört haben, The Last of Us soll ein tolles Spiel sein, womöglich nur den zweiten Teil gespielt haben und jetzt Bock haben, den ersten Teil auch mal zu spielen, aber vielleicht keine Lust hatten, wie du gesagt hattest, so von der geilen Grafik von Teil 2 auf die vermeintlich schlechtere Grafik, in Anführungszeichen, von Teil 1 zu gehen. Und ich denke, solche Leute fühlen sich davon bestimmt angesprochen und angetan und zahlen dann auch sicher gern den Preis.
Noch schlimmer wäre das ja zum Beispiel, dann, ich will jetzt eigentlich nicht noch ein Thema aufmachen, aber wenn du mal Uncharted siehst, wenn du da mal den ersten Teil zum vierten Teil nimmst, also vergleichst halt einfach, das ist ja optisch nochmal ein ganz anderer, das sind ja nochmal ganz andere Dimensionen, die dann dem Spiel, also Teil 1, 2 und 3 würde einen Remake richtig gut tun.
Ich glaube, die haben jetzt vor kurzem erst ihr Remaster bekommen. Ich glaube, da gab es die Nathan Drake Collection. Und da sind, glaube ich, alle Teile, also Teil 1 bis 3, in einer Remaster-Form.
Ja, Teil 1 bis 3 habe ich auch als Remaster schon auf der PS4 gehabt.
Okay.
Und das haut es jetzt nicht raus.
Ja, das ist halt natürlich jetzt, ist schon interessant so. Wann ist es denn sinnvoll, ein Remake zu machen? Weil ein Remake kann natürlich auch so ein Schuss in den Ofen sein, weil man muss natürlich überlegen, ein Remake ist, wie wir schon gesagt haben, kein Recycling von alten Inhalten, sondern von Grund auf das Spiel neu zu machen. Auf Basis von etwas, das schon da war. Das heißt, man muss sich kein neues Konzept ausdenken, aber man muss eben alles neu machen, was natürlich eine große Entwicklungsarbeit ist. Und wenn dann das vom Publikum nicht angenommen wird, weil die zum Beispiel sagen so, ganz ehrlich, Uncharted 1, wen juckt das? Ich habe keinen Bock, da ein Remake zu spielen und dafür dann irgendwie 70 Euro zu bezahlen. Dann kann das so einem Entwicklerstudio, glaube ich, schon ziemlich wehtun, wenn das sich dann in den Verkaufszahlen nicht positiv widerspiegelt.
Ja, das kann durchaus gefährlich werden, das stimmt. Aber das sind halt beliebte Videospielreihen. Also ich glaube nicht, dass das nicht gekauft wird.
Ja. Ist halt, glaubst du, wenn wir jetzt mal so einen Blick in die Zukunft werfen, glaubst du, dass wenn, jetzt mal nur hypothetisch gedacht, ja? Glaubst du, dass wenn jetzt 2028 in The Last of Us Part 3 kommt, glaubst du, dass dann im Jahr 2032, in 10 Jahren, Part 1 und Part 2 nochmal geremaked werden, um das auf den Stand von dem Part 3 anzupassen?
Ein Remake vom Remake ist schwierig.
Ist schwierig, gell? Schwierig. Weil es sieht jetzt schon so brutal gut aus. Aber das hat man eben damals von dem PS3-Titel auch schon gedacht, von The Last of Us. Und jetzt, wenn man das dann heute mit dem, was heute geht, vergleicht, denkt man auch wieder, ja doch,
Remake
kann man schon machen.
Du weißt ja auch nicht, was bis dahin ist, ob die nicht noch vielleicht eine ganz andere Geschichte rauskramen, ein Drehbuch schreiben für was ganz, ganz Neues.
Ja, mir geht's jetzt darum, glaubst du, dass in 10 Jahren Dinge, die heute schon so extrem modern und krass hochwertig sind, weil ich meine, The Last of Us Part 2, braucht man nicht drüber reden, ist noch immer das krasseste Spiel optisch und technisch, was es aktuell noch gibt auf dem Markt von 2019. Das ist in meinen Augen noch immer unübertroffen. Vielleicht ein Horizon Forbidden West ist vielleicht in so eine Richtung gegangen, aber ansonsten ist das immer noch unübertroffen. Solche Spiele, glaubst du, die werden irgendwann auch mal geremaked? Ich kann's, weil, klar, es ist jetzt.
Da muss man jetzt einfach beobachten, was die nächsten Konsolengenerationen so machen, weil es geht ja alles sowieso jetzt schon immer mehr in Richtung digital. Wer weiß, ob die nächste Konsolengeneration überhaupt noch Laufwerke hat? Das weiß ja auch noch niemand. Vielleicht gibt's ja in 10 Jahren gar keine Konsolen mehr. Ist dann alles Streaming.
Ja, aber das hat ja nichts mit der. Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen so ein Gedankenexperiment, was ich jetzt hier gerade meine. Dass man sich vorstellt, weil für mich ist die Antwort ganz klar, wenn ich mir selber die Frage stelle. Für mich ist ganz klar, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch krasser wird, als es jetzt aktuell schon ist. Zumindest nicht so viel krasser, dass ich sage, in The Last of Us Part 2 wird jemals optisch irgendwie schlecht aussehen oder alt, nicht schlecht, sondern alt aussehen. Aber wenn man dann halt 20 Jahre zurückdenkt, das haben sie damals schon von Metal Gear Solid 1 gedacht. So, meine, wie realistisch das doch alles ist.
Irgendwann könnten sie vielleicht auch mal sagen, gut, wenn eher alles digital ist, ist dann auch noch einfacher, glaube ich, umzusetzen, dann irgendwie zu sagen, ja, dann hauen wir halt ein Grafik-Update raus. Ne, per Patch.
Ach so, dass dann quasi ein Patch kommt, der dann die alte Grafik aufwertet auf die neue.
Ja.
Ja, gut. Ja, wer weiß. Vielleicht geht auch sowas tatsächlich, ja. Ja. Aber ja, ich kann mir halt irgendwie. Ja, deswegen ist es jetzt notwendig, ein Remake zu machen. Ich denke, es wäre nicht unbedingt notwendig, ein Remake zu machen vom ersten Teil. Es schadet nicht. Ich find's cool, weil ich freue mich, das Spiel dann nochmal zu spielen in der schönen neuen Optik. Aber ob es jetzt unbedingt notwendig war, weiß ich nicht. Ich hoffe oder ich drück den Naughty Dog einfach die Daumen, dass die Verkaufszahlen entsprechend stimmen und dass die sich damit nicht dann irgendwie, keine Ahnung, zukünftige Remakes, potenzielle Remakes oder so, die sie dann machen, nicht dann irgendwie selbst, ja, schwarz gemalt haben durch ein nicht erfolgreiches Remake von Part 1.
Also ich freue mich wirklich drauf und ich hätte auch gern schon eine PS5 hier zu Hause, um genau das Spiel zu spielen. Tatsächlich, dieses Remake. Gibt es da noch 2, 3 andere Games, die ich auch gerne schon mal gespielt hätte auf der PS5, aber ohne PS5 kann ich es auch nicht spielen.
Ja, PS5 musst du halt die Augen offen halten.
Ich hab neulich zum allerersten Mal einen PS5-Controller in der Hand gehalten überhaupt erstmal.
Oh, geil, gell?
Ja, war schon geil.
Ja, der kann schon was. Naja, gut. Dann würde ich sagen, haben wir das noch mal kurz angerissen. Dann werden wir das wahrscheinlich beide nicht direkt spielen. Du, weil du keine PS5 hast. Ich, weil ich noch warten werde, bis es mal im Angebot ist. Aber wenn wir es gespielt haben, vielleicht ist es dann ja ungefähr gleichzeitig, bis ich es im Angebot dann habe und du eine PS5 gefunden hast. Vielleicht spielen wir es ja dann doch ungefähr parallel. Dann werden wir auf jeden Fall im Podcast noch mal drüber sprechen, was wir davon halten. Wir werden dann vielleicht auch noch mal Part 2 vielleicht noch mal ein bisschen aufmachen. Fände ich nämlich auch ein cooles Thema, dass wir mal über diesen sehr kontroversen Spieletitel sprechen. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle.
Ich wollte jetzt auch noch ein paar Sätze zu verlieren, aber ich glaube, das wird dann zu lang.
Nach eigenem Ermessen.
Weil ich da auch eine ganz, ganz eigene Meinung zu habe, aber das können wir irgendwann mal.
Was du meinst zu The Last of Us Part 2?
Ja.
Ja, also. Ich glaube, da braucht man eine Podcast-Folge für.
Ja, da braucht man eine ganz eigene Podcast-Folge für.
Ja. Da haben wir auf jeden Fall ordentlich was dazu zu sagen.
Ja.
Okay. Nee, gut, dann würde ich sagen, guck mal, wir sind jetzt wieder bei 1,5 Stunden gelandet. Doch ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Aber ey, it is as it is.
Ja.
Und
it is what it is.
Da würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn wir heute ja kein so krasses, eindeutiges Thema hatten. Da müssen wir so ein bisschen, haben wir alles so ein bisschen umrissen, haben mal ein bisschen über uns gesprochen. Ist ja eigentlich auch mal ganz schöne Abwechslung. Sagt uns gerne, wie ihr es gefunden habt in den YouTube-Kommentaren. Oder was ich übrigens gesehen habe.
Wird ja irgendwie immer aktiver, ne? Ja, die Kommentarfunktion von unseren Videocast tatsächlich. Mhm.
Und ja, was ich auch gesehen habe, man kann tatsächlich eine Bewertung auf Spotify abgeben. Habe ich jetzt nämlich gemacht. Man kann 5 Sterne geben, wenn man das möchte.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ja, habe ich nämlich gemacht. Unsere erste 5-Sterne-Bewertung war ich selbst. Freunde, wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
Ja, das würde uns auch mit Sicherheit helfen, denke ich.
Ja, ich denke, dann würde vielleicht auch mal der ein oder andere vielleicht auf Umwegen zu uns finden. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und genau, auch bei YouTube gerne kommentieren, Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, Basti.
Und du erklärst mir jetzt gleich, wie man 5 Sterne vergibt.
Das mache ich jetzt gleich. Alles klar. Gut, okay. In dem Sinne, Basti,
mach's gut,
auch dir.
Leute.
Vielen Dank.
Wir wünschen euch einen schönen Abend, morgen, Mittag oder
was auch immer.
Was auch immer.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und macht's gut.
Ciao mit Au.
Ciao.